solchen Fall hatte Justus vorgesorgt.
Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Hallo Fabian.
Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Hallo Thorsten.
Hallo Michael.
Hallo Fabian.
Also ihr merkt, drei Bekloppte, ein Thema. Und zwar das Thema ist heute: Willkommen die Hörer von Enervision. Wir stellen jetzt unseren Podcast auch bei Enervision online.
Und das ist richtig cool.
Das ist richtig cool. Mhm.
Auf jeden Fall.
Die ersten richtig schönen Rückmeldungen haben wir schon bekommen.
Ja. Da wir ja kaum Rückmeldungen von unseren Hörern bekommen, müssen wir wenigstens Rückmeldungen von Profis bekommen. Ja, aber heute, wie ihr schon gelesen habt, nehmen wir die Folgenummer
43 auf.
Und zwar
die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf.
Und ja, und da machen wir wie immer den Klappentext, da Fabian ja den Inhaltsbeschreibung macht.
Und Thorsten entspannt sich zurücklehnt.
Ja, ich liege hier nämlich gemütlich. Wir sind heute gar nicht im Podcast-Studio, ne? Wir sind heute im Podcast-Studio Mülheim, ne?
Ja, zumindest im vorgelagerten.
Also bald ist hier nämlich das Videostudio, Video-Podcast-Studio Nummer 4. Des Podcast-Studios NRW bei Michael zu Hause im Keller.
Genau.
dann können wir nämlich auch mal hier aufnehmen. Und zwar den Klappentext, das wäre ganz nett, von Michael. Und das hat sich zwar nicht gereimt, ist aber trotzdem gut.
Und ich sagt er und schiebt sich ein Gummibärchen in den
Nein,
Mund.
Nein, es ist kein Gummibärchen. Ihr kennt das doch. Also wie wir letztes Mal ja auch gemacht haben, wir machen ja keine Werbung. Wir machen hier keine Werbung. Und zwar haben wir wieder eine Tüte Haribo Colorado.
Genau, aber diesmal in der 1-Kilo-Variante.
Da würde ich auch mal einen abbrechen. Und wisst ihr, was ich hier habe? Eine Himbeere.
Und diesmal waren ganze 4 in der Verpackung.
Ja, war ja auch 1 Kilo. Also ich habe eine Himbeere abgekriegt. Das ist, glaube ich, ein Kreuz im Kalender. Ne?
Ist auf jeden Fall eine Wertschätzung.
Und ich wünsche nochmal allen Leuten, die das jetzt hören, viel Spaß. Und ganz besonders die TH Dortmund, die Redaktion, die dieses hier bewerten hat. Wir grüßen dich jetzt mal.
Hallo, ganz liebe Grüße nach Dortmund.
Ne, nach Enervision. Übrigens, Enervision, wir machen jetzt doch Werbung. Und die Werbung darf sogar drin bleiben, weil Enervision ist ja eine werbefreie Plattform. Ist für Enervision. Wenn ihr richtig gute Berichterstattung hier aus Nordrhein-Westfalen von Nordrhein-Westfalern sehen, hören und, naja, schmecken. Haribo, danke. Wollen, ist ja Hans Riegel Bonn. Dann müsst ihr nach Enervision gehen. Da geht er mal ganz nett drauf und dann könnt ihr durchklicken. Da sind wirklich Berichte, die extrem cool sind. Von den Kleingartenanlagen neben dir, aber auch irgendwelche Künstler, dann gibt es Filme, dann gibt es ein Beatle-Museum, die machen immer gute Berichte. Es gibt ohne Ende Leute, die wirklich ein Herzblut reinstecken, so wie wir hier, und wirklich den Popo sich nicht vergolden, sondern die arbeiten für uns kostenlos, für euch kostenlos und machen
journalistische Premium-Arbeit.
Ja,
schön ausgedrückt.
Aus der Region, für die Region. Also NR-Vision, einfach geht da drauf. Aber jetzt lehnen wir uns zurück und hören den Klappentext von Michael vom Die drei Fragezeichen und der höllische Werwolf.
Jetzt ist die Frage, ob ich direkt einen Trigger reinsetzen soll für dich. Justus, Bob und Pieper.
Fängt gut an.
Nee, ich wollte eigentlich Peter sagen, nur um auf die letzte Folge einzugehen. Peter entdecken am Strand eine Tasche mit scheinbar wertlosem Inhalt, die offensichtlich einem jungen Mädchen gehört. In der Tasche finden die drei neben einem Teddybären auch ein Buch, welches sich das Mädchen in einer Bücherei ausgeliehen hat. Über die Bücherei finden die drei Fragezeichen heraus, dass das Mädchen von zu Hause weggelaufen ist, um in Hollywood Karriere als Schauspielerin zu machen. Die Eltern bitten die drei Detektive, ihre Tochter wiederzufinden. Während ihrer Ermittlungen stellt sich den drei Detektiven immer wieder ein Mann mit einem furchtbaren Werwolfsmaske in den Weg. Was verbirgt sich hinter der Maske? Und welche Ziele verfolgt der Unbekannte? Und was hat das alle mit dem verschwundenen Mädchen zu tun? Fragen über Fragen, die es zu beantworten gilt.
Ja, gut, ne? Das haben wir den Klappentext, den wir normalerweise manchmal einspielen. Aber das ganz Wichtige, was in dieser Folge nicht passiert, passiert aber bei uns in der Besprechung. Fabian, möchtest du unsere Karte haben?
Aber gerne. Der Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster, Thorsten Runte. Zweiter Podcaster, Fabian Thiel. Dritter Podcaster, Michael Bünte. Recherchen und Archiv, das Internet. Ihr findet uns unter www.fragezeichenpod.de und könnt uns schreiben über post@fragezeichenpod.de. Und wir haben einen Anrufbeantworter unter 0203 87
84809. So, und zwar also wenn wir sind jetzt hier zu Hause und wenn ihr jetzt hier was hört, wir sind nicht im Podcaststudio, wir sind hier in einem Kinderhaushalt, weil wir ja ein Kinderhörspiel besprechen. Deswegen kann auch schon mal passieren, dass ein kleines Kind Mama ruft.
Na, die Thematik ist oder ganz anders. Eigentlich sollte er schlafen, aber er kränkelt und dementsprechend ist er noch wach.
Und deswegen nehmen wir ja auch hier auf.
Genau, weil die Planung anders war, ohne Krankheit.
Ja. Gut, aber weißt du, wann er noch nicht geboren war? 1985, wie das Buch geschrieben worden ist. Und das kam dann erst im Random House Verlag und dann hinterher bei Cosmos 1988. Und das Hörspiel kam 1988 raus. Also 1988, da habe ich meine Ausbildung angefangen.
Bist du alt?
Ich sag ja schon.
Alter. Und ich bin dort geboren.
Ich bin in die Schule gekommen.
Oh. Also ich. Da hört man die Generationsunterschiede.
10 Jahre. Und 1988 hat immer noch die Frau Rasch die Bilder gemalt, Frau Körting die Produktion gemacht mit ihrem Mann, Herr Bäumann. Ne? Da war der Herr André Minninger noch nicht dabei. Da war noch zu jung. Die Musik kam vom Tonstudio Europa. Hat man auch gehört. Wir haben eine Länge von 50 Minuten gehabt.
Das heißt, heute haben wir maximal 100 Minuten zur Verfügung.
Schauen wir mal. Schaffen wir nicht. Wir sind ja schon bei 10 Minuten.
Ach.
Das heißt also, wir haben einen Erzähler und Alfred Hitchcock dabei.
Yes. Peter Passetti.
Wir haben Justus Jonas.
Oliver Rohrbeck.
Wir haben Peter Shaw.
Jens Wawritschek.
Bob Andrew.
Andreas Fröhlich.
Und die anderen? Naja, okay. Dann wünschen wir euch erstmal viel Spaß und wir lehnen uns zurück beim Fabians
Inhaltsangabe.
Boiler-Alarm. Also wer das jetzt noch nicht hier gehört hat, macht bitte Pause. Geht auf Spotify, da haben wir ja gehört. Wir hören zwar als Kassettenkinder, aber wir wollen ja gucken, dass ihr das auch hören könnt. Und eine Spoilerwarnung von 1988.
Ja, wer weiß.
Wer, sag ich mal, die Folge noch nicht gehört hat und sie vorher hören möchte, macht das. Wem es egal ist, der hört es.
Ich muss aber noch im Vorfeld fragen, war das bewusst forciert, dass wir heute die Folge besprechen, weil eine Dualität zur letzten Folge besteht?
Ja.
Fabian hat sie ausgesucht.
Das war, wir haben beim letzten Mal die silberne Spinne besprochen und als wir damit mit der Aufnahme fertig waren, war mir was eingefallen. Bei einer Folge, die ich als Kind gehört hatte, die ich als Kassette habe, endete das ähnlich auch in einem Glockenturm und mit einem Glockengeläut. Und ich habe überlegt, welche Folge war das? Und dann ist mir eingefallen, das war mit dem höllischen Werwolf. Und da hatten wir dann ein bisschen drüber geredet und dann war die Idee, dann machen wir beim nächsten Mal einfach die Folge.
Und das habe ich gekonnt vergessen, einen anderen Vorschlag gemacht. Und dann habe ich im Auto zum ersten Mal die Folge gehört und dachte mir, ah, jetzt macht alles Sinn.
Ja, ist alles durchdacht.
Okay, dementsprechend.
Deinen Vorschlag machen wir dann einfach als nächstes, wenn sich kein Zuschauer meldet mit irgendeinem Sonderbund.
Übrigens, die Redakteurin, die das hier hört von einer Version, die darf auch einen Vorschlag machen.
Gerne.
Und zwar auf
Post@fragezeichen.
Den Michael müssen wir nochmal da hinkriegen, damit er so auf so Triggerworte, wohin soll du schicken, sag mal an.
Ja, ich habe noch die falsche Karte von dir bekommen.
Nein, da die post@fragezeichenpod.de ist schon fast immer. Ganz früher war info@, die geht übrigens auch wieder. Aber wir haben seit Jahren post@fragezeichenpod.de. Also wo sollen die Leute hinschicken, wenn sie einen Wunsch haben?
post@fragezeichenpod.de.
Hervorragend.
Und die das hier durcharbeitet von NR Version, wir triggern heute NR Version, die darf das auch reinschreiben in der E-Mail, die wir bekommen, wie die Folge fand. Also das ist ja auch lustig, wenn NR Version regelmäßig uns sagt, welche Folgen wir hören wollen. Aber bei TKKG steigen wir aus, tut mir leid.
Also das ist nicht der richtige Podcast dafür.
Na, wobei,
nein.
Heute so halb.
Ja. Gut, darum bin ich auch nicht weiter auf die Sprecher, weil wir ja gleich...
Ne, die TKKG-Sprecher sind eh nicht in diesem Text vorhanden. Hm. Wahrscheinlich, weil sie nur zu kurz zu hören sind. Aber ich lehne mich jetzt erstmal zurück.
Genau, wir machen jetzt erstmal den Inhalt, damit alle, die Folge vielleicht als Kinder gehört haben, nochmal wissen, worum es ging.
Und die keine Lust haben zu hören, jetzt 50 Minuten warten wollen, wir nehmen die 45 Minuten Inhaltsbeschreibung von Fabio an.
Der Trost ist wieder lustig heute. Also, Bob findet am Strand eine Tasche, die anscheinend einem Mädchen gehört. Die drei untersuchen die Tasche, um die Inhaberin ausfindig zu machen. Und der Inhalt beinhaltet diverse Lippenstifte, ein Teddy aus echtem Fell, ein Buch aus einer Bücherei, Pfandleitzettel und noch einiges andere. In der Zentrale wieder angekommen, kontaktieren die drei die Bücherei in Fresno, wo das Buch ausgeliehen wurde, und bekommen einen Rückruf von besorgten Eltern. Die Tasche gehört nämlich einer gewissen Lucille Anderson und die ist weggelaufen, um in Hollywood Karriere zu machen. Und die Eltern wollen natürlich sofort wissen, wo sie die Tasche gefunden haben und wollen dann vorbeikommen. Am nächsten Tag sind dann die drei Detektive mit den Eltern auf der Polizeistation bei Kommissar Reynolds. Und der schlägt den Andersons vor, doch die drei zu engagieren und dort wird auch die Karte übergeben. Wieder zurück in der Zentrale.
Wird eine Karte übergeben? Nein.
Doch.
Nein, es wird keine Karte. Ich habe nämlich dreimal dieses Ding gehört. Der Kommissar Reynolds erklärt, dass die drei Detektive sind, aber die übergeben keine Karte.
Doch.
Nein.
Der Kommissar sagt, die drei sind Detektive und daraufhin gibt Justus denen die Karte. Die lesen das vor und dann ergänzt noch Bob, bevor er seinen Namen vorgelesen wird, für Recherchen und Archiv bin ich zuständig.
Hast du die Kassette gehört?
Ja.
Ich habe Spotify gehört.
Ich habe auch Spotify gehört, da war definitiv keine Übergabe.
Echt? Haben die das rausgeschnitten? Kann doch nicht sein.
Post@fragezeichenpod.de.
In meiner Fassung, das ist eine alte Fassung, klar, weil ich das mit der alten Musik auch lieber mag, da wird die Karte übergeben. Mal gucken. Okay,
fahren.
Machen wir weiter. Zurück in der Zentrale beraten die drei Fragezeichen, wie sie vorgehen wollen. Und der erste Gedanke ist, dass sie über die Pfandleiher Näheres herausfinden wollen und klappern diese am nächsten Tag ab. Und Kenneth fährt die dann auch nach Hollywood, wo die Pfandleiher da sind. So, aber wie sich herausstellt, hat Lucille überall einen anderen Namen und eine andere Adresse angegeben, sodass sie keinen Schritt weiterkommen. Vor einem Pfandhaus am Hollywood Boulevard kommt es dann aber zu einem Zwischenfall, denn ein Werwolf stürmt aus dem Pfandhaus und rennt die drei Fragezeichen fast um. Diese wollten nämlich gerade das Haus betreten. Der entkommt, der Werwolf, und die drei gehen rein und es stellt sich raus, der Werwolf wollte das Pfandhaus berauben. Aber da niemand den Mann identifizieren könnte, der die Maske getragen hat, will der Pfandleiher auch keine Anzeige erstatten. Am Abend in der Zentrale grübeln die drei weiter, denn sie haben keine weitere Spur. Als nächstes besprechen sie, dass sie es, wenn sie sich nicht über die Pfandleiher da Informationen bekommen, über die Filmagenturen es versuchen wollen. Denn die Gedanke ist dahinter, wenn Lucille irgendwo Karriere machen möchte, dann muss sie auch ihren richtigen Namen und auch ihr zumindest eine richtige Adresse angeben, damit sie ja die Angebote zugeschickt bekommt. Am nächsten Tag machen die drei das. Erstmal ohne Erfolg. Am Abend sitzen sie dann in dem Lokal Pizza Check, um was zu essen und um sich zu beraten. Den dreien fällt ein Mädchen auf, das an einem Spielautomat spielt und gewinnt und dabei auch bejubelt wird. Und als diese herausgeht, erkennt Justus, dass es sich dabei um Lucille handelt. Er rennt noch hinterher, kann sie aber nicht mehr erreichen. Wieder in der Pizzeria angekommen, fragt er nach dem Mädchen. Und eines der Mädchen, die dort auch sie angefeuert haben, kennt sie. Allerdings nennt sie sich nicht Lucille, sondern Ariane Arden und wohnt im Cheshire Square. Der Inhalt der Pizzeria, Mr. Sears, kommt auch noch kurz raus und erkundigt sich, was los ist, geht dann aber wieder nach hinten. Die drei Detektive fahren daraufhin zum Cheshire Square, das ist eine Wohnanlage am Pazifik, und fragen beim Pförtner nach Lucille. Da kommt auf einmal die Polizei mit Sirenengeheul an und der Werwolf kommt wieder, schubst die drei Detektive und den Pförtner beiseite und flieht erneut. Außerdem ruft ein Mädchen um Hilfe. Es kommt aus dem Haus von einer Mrs. Fowler. Dort wollte der Werwolf einbrechen, das Mädchen hat ihn aber gesehen und hat die Polizei gerufen. Und der Werwolf ist getürmt, als er die Sirenen gehört hat. Das Mädchen bestreitet allerdings, Lucille zu sein, aber der Pförtner, der Mr. Evans heißt, erzählt den dreien, dass das Haus, wo das Mädchen wohnt, einer Mrs. Fowler gehört, die momentan in Europa ist und Lucille passt so lange auf das Haus auf. Mr. Evans verspricht außerdem, dass er mal mit Lucille redet, damit sie auch Kontakt zu den drei Fragezeichen aufnimmt und am nächsten Tag kann Justus alleine diesmal mit Lucille im Haus von Mrs. Fowler reden. Er erzählt ihr, dass sich ihre Eltern so große Sorgen machen und Lucille ruft daraufhin ihre Eltern an, aber es kommt zu einem Streit und sie legt wieder auf. Am nächsten Tag kommt Justus wieder dahin zum Cheshire Square, schwer auszusprechen, und hat diesmal auch die Eltern von Lucille dabei. Diese feierte gerade eine Party, die ist aber zu Ende dann, als die Eltern auftauchen. Sie wollte nämlich eigentlich feiern, dass sie eine Rolle in einem Film bekommen hat. Sie lernen den Produzenten Craig McGlane kennen, der diesen Film halt produziert und Lucille diese Rolle versprochen hat. Er und sein Partner Henry Morell wohnen in den Bergen und können dort ganz idyllisch sogar morgens die Schafe blöken hören. Mr. Anderson, dem Vater, ist das aber nicht wirklich geheuer und er bittet die drei Fragezeichen zu ermitteln, ob dieser McLean wirklich ein vernünftiger Filmproduzent ist. Da sie die Visitenkarte von Craig McLean bekommen haben, machen die drei sich am nächsten Tag zu dessen Büro auf, wo erstmal Justus reingeht und so tut, als wenn er eine Rolle haben möchte. Da kommt auch Mr. McLean, aber es ist nicht die gleiche Person, die Justus am Tag vorher kennengelernt hat. Es hält sich also jemand auf, der sich als Produzent McLean ausgibt. Ganz langsam. Die drei Fragezeichen rufen daraufhin Morton mit dem Rolls-Royce und fahren sofort zurück zum Cheshire Square. Und Mr. Evans erzählt ihnen, dass McLean und Morell vorher bei Lucille waren, aber schon wieder weggefahren sind. Als die drei klingeln, öffnet Lucille nicht und Mr. Evans öffnet für die drei. Drin herrscht Unordnung und sie finden ein blutiges Handtuch. Der Pförtner ruft daraufhin die Polizei und Kommissar Reynolds kommt persönlich vorbei, sieht sich die Lage an und schickt dann erstmal die drei Fragezeichen weg, weil die Sache ist zu ernst geworden. Auf dem Weg zum Schrottplatz beraten die drei und Justus denkt, dass der Werwolf der Schlüssel des Rätsels ist. Auf dem Schrottplatz angekommen, nachdem sie erstmal ein bisschen für Tante Mathilde arbeiten mussten, wollen sie eigentlich in ihre Zentrale zurück, doch da kommt der Werwolf aus der Zentrale und flüchtet erneut. Er hat Lucilles Tasche gestohlen. Justus denkt jetzt, dass Lucille entführt wurde und dass es um den Teddy geht. Vielleicht ist etwas darin versteckt. Am nächsten Tag fragen die Jungs in diversen Pelzgeschäften in Hollywood nach den Teddys und haben schon beim zweiten Geschäft Glück. Der Inhaber sagt, dass er Teddys hatte, aber die sind gestohlen worden und später sind sogar die Geschäftsbücher gestohlen worden. Außerdem erzählt der Händler ihnen von einem ehemaligen Mitarbeiter, der großer Filmfan war, aber nach kurzer Zeit bereits gefeuert wurde, weil er unfähig war. Er hat aber noch die Adresse des Mannes, wo der Scheck hingegangen ist. Außerdem erzählt er ihnen, dass die Teddys von einem Großhändler RG Importers kommen. Als erstes fahren die drei Detektive zum Großhandel. Ihnen fällt dort ein roter Audi auf. Der gehört Mr. Sears, dem Inhaber vom Pizza Check. Als sie beim Großhandel klingeln, öffnet niemand und sie finden hinten eine Feuerleiter, die zu einem Fenster führt. Doch das Fenster ist total verdreckt, woraufhin sie versuchen, es zu öffnen und Justus fällt dabei in das Lagerhaus hinein. Da kommt Mr. Sears mit gezücktem Revolver. Bob und Peter warten, angespannt, bis Mr. Sears wieder geht. Und Justus hatte sich zum Glück versteckt und kommt ans Fenster zurück mit einem Teddy. Und tatsächlich, in den Teddys ist ein Hohlraum im Inneren. Da hat Justus eine Eingebung. McLean wohnt irgendwo in den Bergen in der Nähe von Schafen. Also holen sie Morton und den Rolls Royce und fahren mit ihm in die Berge. Dort in der Nähe einer Schafherde finden sie eine alte Wildweststadt, die aber nur Kulisse ist. In einer Hütte finden sie die eingesperrte Lucille. Sie befreien das Mädchen. Da kommen McLean und Morell heraus mit Gewehren. Die drei und Lucille flüchten auf den Glockenturm und läuten die Glocke. Da kommt auch schon die Polizei mit Tütata. Morton hat diese wohl angerufen. Und einige Tage später sind die drei Detektive mit Lucille bei Alfred Hitchcock im Büro. Sie erzählen, dass in den Teddys Bargeld war. Denn McLean und Morell hatten es Mr. Sears gestohlen und haben über die Teddys das rausschmuggeln wollen. Einer der Teddys war aber halt schon verkauft worden, nämlich an Mrs. Fowler, die ihn Lucille geschenkt hat. Und mit Mr. Sears hatte so viel Geld in seinem Lagerhaus, weil er mit Kriminellen Geschäfte macht und Geld wäscht. Lucille verspricht, dass sie erst die Schule zu Ende macht und dann auf eine vernünftige Schauspielschule geht. Hitchcock hat seine Bedenken und alle haben ein Abschlusslachen.
Was für eine Geschichte.
Ja. Dann würde ich sagen, Lucille.
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 Oder Ariane.
Mhm. Oder schlechte Schauspielerin.
Also, das, ja. Sagen wir mal so, es war ihre, also das ist ja Petra Kaminski, oder Kaminski, Kaminski, ja, Petra Kaminski. Ich habe nur gefunden, dass die nur in diesem Hörspiel gespielt hat, sonst nie. Also die hat weder noch ein Hörspiel noch Karriere gemacht. Vielleicht ist sie ja durch die Schauspielschule geflogen und deswegen hat sie nicht weitergemacht.
Oder sie hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Aber ich gebe dir
insofern recht, da schon einige Petra
Kaminski,
aber...
Das war jetzt nicht die beste Sprecherleistung von ihr. War es ein bisschen hölzern.
Wie alt schätzt ihr die? Also ich habe nicht gefunden, wie alt die war. Also
das ist auch eine Sache, die ich hatte, wo ich mir auch beim Hören, gerade am Anfang, nachher hat man sich so ein bisschen an ihre Stimme gewöhnt. Aber am Anfang dachte ich, das Mädchen ist 14 oder so.
Jünger wie die drei.
Ja, wo man sich denkt, also beim besten Willen, aber in dem Alter wird niemand die anstellen ohne die Eltern. Also selbst in Amerika.
Also das war ja, ich fand sie von der Stimme her, 13, 14, irgendwas in der Art.
Auch in der Art und Weise, wie sie gesprochen
haben. Ja, also das war wirklich, auch die Schauspielerin war vielleicht auch so jung, kann sein.
Vielleicht, vielleicht.
Ja. Und irgendwie passte das nicht. Also die Stimme hätte ein bisschen älter sein können, 18, sagen wir mal.
Ja, so. Ein bisschen reifer, dass es auch rüberkommt, dass sie auch auf den eigenen Beinen stehen kann, auch wenn sie von zu Hause weggelaufen ist.
Genau. Weil das wäre nämlich jetzt die zweite Sache gewesen daraus. Wann ist man weggelaufen? Wenn man unter 18 ist, oder?
Ich hätte jetzt gesagt, so Pubertätphase, Rebellion, 15, 16.
Ja, aber wann ist man weggelaufen? Das heißt, wenn man mit 18 weggeht, die hat ja den Eltern ja auch gesagt.
Dann läuft man ja nicht mehr weg.
Ja, dann ist man ausgezogen.
Dann sagt man, tschüss Mutti, ich bin mal weg.
Genau, weil das war ja auch so der Punkt, ausgezogen. Ich meine, wenn ein 18-Jähriger geht und sagt, ihr müsst nicht auf mich achten, ich bin weg, dann braucht man nicht zur Polizei gehen.
Ja, also sie hätten es vielleicht auch besser herausheben sollen, vielleicht mit einer einfachen Bemerkung, vielleicht als sie dann mit Kommissar Reynolds auf der Polizei reden, dass sie vielleicht andeuten, dass sie 16 oder 17 ist. Also eindeutig minderjährig, aber so alt, dass sie vielleicht auch als Erwachsene durchgehen kann. Aber es, so kommt es einfach nicht rüber. Und das ist so ein bisschen, nimmt einen, holt einen ein bisschen so raus aus der Illusion, finde ich.
Na, die Frage ist, na, jetzt habe ich deutsches Denken, aber inwieweit greift das Jugendschutzgesetz in Amerika? Also ab wann heißt es in Amerika, ja, du bist flügge, passt?
Also auf jeden Fall nicht vor 18, glaube ich.
Nee, und 21 dürfen die erstmal trinken.
Ja.
Also die Party wäre auch ein bisschen schwierig gewesen.
Genau. Wobei, da fand ich auch ein bisschen komisch, wenn ich, man hat da immer das Gefühl, die Kleine ist vielleicht 14, 15 und dann lass hatte sie 16, eine Party.
Lass er vielleicht 16 sein, weil da dürfen sie schon Auto fahren.
Genau, weil ihre Freunde fahren alle mit dem Auto weg.
Mhm.
Wo ich mir auch dachte, so, also hoffentlich ist sie doch ein bisschen älter, als man den Eindruck hat. Weil sonst, naja.
Und damit ich dann auch gleich da raus bin, also ich gehe jetzt heute nicht chronologisch vor, da könnt ihr gleich mal ein bisschen drauf eingehen.
Mhm.
Wie heißt der Film, wenn wir gerade bei Jugendschutzgesetz sind, den sie mit
Draculas Braut, oder?
Nee, das wäre ja noch lustig gewesen, wäre ja noch okay gewesen. Auf jeden Fall hat sich der Titel eher mehr wie so ein FSK 18-Film angehört.
Dracula, oder?
Ja, nee, aber irgendwie Vampire Romance oder so ähnlich.
Ja, also Glitzervampire vielleicht, aber das war Jahrzehnte später mit den Glitzervampiren. Aber also erstmal so, das kann nicht sein, Dracula Romanzen 1988, also da war weit vor Glitzervampire, also aber da dachte ich, das kann nicht eine vernünftige Produktion sein. Das ist bestimmt so ein, was man ja auch hinterher mitgekriegt hat, dass das keine koscher Produktion war.
Ja, so gesehen war es überhaupt nie eine Produktion. Sie haben es ja ihr nur vorgespielt, um an den Teddy zu kommen.
Da weiß ich nicht so ganz. Also tatsächlich kommt ja schon raus, dass sie das Geld klauen, um eine eigene Produktion durchzuführen.
Um dann eine günstige Schauspielerin vielleicht zu engagieren, die dann noch jung genug ist?
Möglich.
Formbar?
Auch möglich. Ja, gut, klar. Kann man das, vielleicht war das wirklich die Idee, dass die den Film drehen wollen und dafür ja das Geld gestohlen haben. Da hast du recht. Ja, vielleicht war es auch so, dass sie dann wirklich mit ihr gedreht hätten. Wobei die Frage ist halt, wie sie es dann angestellt hätten, an den Teddy zu kommen, wo das richtig große Geld drin war.
Naja, dann wäre es vielleicht auch ein Romance-Film geworden, ne?
Ja, sagen wir mal so, sie waren ja nicht weit weg von der Prärie. Da gibt es vielleicht auch so abgehackte Pferdeköpfe. Das ist ein ganz anderer Film. Obwohl, da hatten wir ja auch Geldwäsche, ne?
Ja, ja, wobei das ja dann am Ende Mr. Sears war, der ja quasi nicht dazugehörte, sondern quasi der Beraubte war, nur dass der Beraubte auch ein Verbrecher war.
Und ein Verbrecher muss natürlich in Amerika ein deutsches Auto fahren.
Einen roten Audi, ja.
Wobei, ich stelle mir gerade die Frage, es gab ja auch die drei Fragezeichen in der Geisterstadt.
Mhm.
Und inwieweit da eine Dualität ist?
Ich weiß gar nicht.
Wäre vielleicht mal irgendwann eine zukünftige Folge, weil wir hören ja diese Folge und wir haben keine Ahnung, was letzte Folge und danach die Folge passiert. Dafür haben wir ja die speziell gelagerten Sonderpodcasts oder andere diverse Podcasts, die ja genau sagen können, wann welcher Hund wo gebellt hat. Dafür sind die Podcasts. Wir sind nicht dafür da, einen Zusammenhang durch diese ganzen Stories herzustellen.
Na gut, dann machen wir doch einfach mal.
Wir sind Kassettenkinder.
Ja, das ist auch
und
gut.
Und sogar mit Kassette, mit Visitenkarte, Post Spotify ohne Visitenkarte. Also, wenn wir uns vertun, post@pod.de. Fabian, geh doch mal chronologisch heute mal.
Gut. Eine Sache habe ich, die werde ich noch am Ende absprechen, was das Bild angeht. Aber so chronologisch, eigentlich läuft es am Anfang ziemlich gut und interessant, finde ich. Mit der Tasche, die sie finden. Und es ist eigentlich auch ganz logisch, dass sie dann erstmal über die Bücherei gehen, weil das wäre auch das Erste, was mir einfallen würde.
Und da muss ich sagen, am Anfang dachte ich mir, boah, jetzt hauen die aber eine DSGVO-Klatsche rein.
Datenschutzmäßig gar nicht so gut.
Wobei im Nachhinein ist das ja dann mit dem Rückruf und so weiter recht sauber gelaufen.
Ich wollte gerade sagen, das war nämlich auch mein Gedanke, weil sie gibt den dreien jetzt nicht die Adresse von den Ardens, sondern sie ruft dann bei den Ardens an und sagt, da hat jemand die...
Anderson,
ja.
Weil da habe ich nämlich auch dran gedacht,
Anderson. Genau, und dann gibt sie die Nummer von Justus weiter. Und der hat sie ihr freiwillig gegeben. Also von daher, das fand ich schon einigermaßen in Ordnung. Sie hat nicht die quasi die Adresse oder die Nummer von den Andersons rausgegeben, sondern umgekehrt.
Das war sehr stimmig.
Ja, fand ich eigentlich auch.
Ich fand da den Storyaufbau auch wirklich schön, muss ich sagen. Das passte.
Und für mich ganz klar natürlich Nostalgie pur, Kommissar Reynolds.
Ja.
Ab der Wache.
Gut, vielleicht haben wir jetzt auch einen Unterschied. Ich packe das jetzt erstmal am Anfang rein. Du hast gerade die Musik angesprochen. Wir haben ja die Spotify-Accounts Musik gehört. Und ganz ehrlich, die war sowas von grottig. Das war die schlechteste Musik, die ich jemals bei den drei Fragezeichen gehört habe. Es gibt so ein paar Klassiker, die drin waren, klar. Aber die ganzen Zwischenmusik. Also sobald ein Xylophon dabei war, war gut. Da war das, ne, war so ein Klassiker. Aber alles andere, Frau Körting, hoffentlich haben Sie das nicht abgemischt. Für die Spotify. Weil es war das Übelste an Musik, was ich jemals gehört habe. In den drei Fragezeichen. Das war schon fast TKKG-like.
Jetzt bleiben wir auf dem Boden, hör mal.
Naja, vielleicht passt das ja, weil TKKG dabei war.
Ja, vielleicht. Es gab, ja, von den Sprechern gab es ja dann Überschnitte.
Mhm. Tarzan, Klößchen,
Gabi.
Gabi war dabei, genau.
Ja, genau, eine Sache, auch eher ein technischer Aspekt, der dann kommt, als die drei halt dann die Pfandhäuser abklappern und dann der Werwolf auch taucht. An und für sich von der Szenerie stimmig. Auch so, dass eigentlich von vornherein klar ist, also es wird nicht erst gemunkelt, ist das ein echter Werwolf, sondern es ist klar, schon ziemlich schnell, das ist einer mit einer Werwolfmaske, auch wenn Peter sie im ersten Moment für echt gehalten hat.
Ja, gut, ja,
aber
dennoch.
Peter, ne? Ja. Aber da ja ein technischer Aspekt, die Geräusche, komisch, oder? Ich fand es komisch. Ich meine, im ersten Moment klar, so ein bisschen und dann aber auf einmal auch so im Hintergrund dieses komische Kichern, ganz komisch. Also fand ich seltsam. Und zwar jedes Mal, wenn der Werwolf auftauchte, waren da Geräusche bei, wo ich sagte, die kann ich nicht zuordnen.
Also eigentlich bin ich der so auf diese Geräusche moppert und nicht der Fabian.
Ja, siehst du mal.
Ich heute mal gut.
Ist dir das nicht aufgefallen? Ist dir das nicht aufgefallen?
Also insgesamt war der Soundeffekt-Bereich nicht gut. Also sagen wir so, die Story selbst okay, aber da können wir gleich im Resümee lieber drüber sprechen.
Ja, ja, klar. Naja, und wie gesagt, das war dann, na, so geht's so. Mit dem.
Ja, aber erst die Bibliothek und dann die Pfandhäuser. Naja, das war auch so, die Pfandhäuser sind doch wesentlich näher als die Bibliothek. Weil bei den Pfandhäusern sind sie natürlich hinterher hingegangen. Ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht hätte andersrum vielleicht besser machen können. Weil die Pfandhäuser können sie hinfahren, weil die sind in Rocky Beach und Umgebung. Aber die Bibliothek war ja ganz weit weg.
Bei der Bibliothek, die Telefonnummer haben sie gar nicht gesagt. Das war dann...
Doch, die Telefonnummer, die haben... Justus hatte ja sogar seine Telefonnummer. 840.
Aber das hört sich für mich nicht wie eine Telefonnummer an.
Doch, doch.
Doch, die haben das ja in Amerika ganz komisch, dass die teilweise die Telefonnummern mit Namen oder Bezeichnungen haben.
Okay. Also das war ja der hat ja den Ort gesagt und dann Durchwahl 840. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier am Niederrhein gehen, wenn wir dann, ich weiß nicht, du hast eine vierstellige Nummer oder es gibt auch welche, die zum Beispiel in Göttingen, die haben drei Stellen, dreistellige Telefonnummern. Also in der Nähe von, da kommt schöne Grüße an Tobi. Also wenn ihr noch einen guten Podcast hören wollt und seid Apple-Jünger, ist das der Geek-Café-Podcast. Und der hat sogar noch dreistellige Telefonnummern.
Dann habe ich nichts gesagt.
Das hört sich wenn man dann sagt, so Göttingen 111 oder sowas, Und das war ja, aber haben wir schon mal die Telefonnummer von den drei Fragezeichen? Obwohl, ich widerspreche jetzt gerade mich selbst, wie, was ich vor 5 Minuten gesagt habe, aber haben wir schon mal sonst die Telefonnummer der drei Fragezeichen gehört?
Fällt mir nicht ein. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen war. Dass man ja geradezu die Adresse vom Schrottplatz mal gehört hat, beziehungsweise die Telefonnummer in diesem Fall. Fällt mir auch nicht ein, dass das schon mal vorkam. Aber gut, wir haben ja auch nicht annähernd alle Folgen gehört.
Mhm. Oder nicht alle Folgen so gehört, dass wir das wissen.
Genau, gut, und wir haben ja auch immer noch Folgen,
vielleicht die
wir
ja in der
Kindheit
mal,
vielleicht gehört haben.
Vielleicht ist man ja auch öfter mal eingeschlafen.
Oder das.
Wird mir nie passieren. Kleiner Spoiler, diese Folge habe ich 7 Mal gehört. Also, na, 7 Mal versucht.
Spätestens bei 10 Minuten warst du eingeschlafen? War die so?
5.
Bei 5 Minuten bist du eingeschlafen.
Na, also zur Storyline. Ich arbeite im Krankenhaus und ich darf schlafen, weil ich nur Rufdienst habe. Und mein Einschlafritual ist, ich mache 3 Fragezeichen an. Und das heißt für mich, ich darf schlafen.
Das Problem ist, wenn du dann ein Fragezeichen-Pott machst. Solltest du dir vielleicht einen Wecker stellen nach 5 Minuten?
Nee, dann höre ich ihn im Auto nochmal ganz.
Und also dabei dann nicht einschlafen.
Richtig.
Ja.
Das heißt also aber trotzdem, wenn einer da weiß, wie oft die Telefonnummer gesagt worden ist, post@pod.de, und vielleicht ist das ja auch eine der Folgen, die wir auch mal besprechen können.
Zum Beispiel. Ich überlege gerade bei der Telefonlawine, ob die Nummer schon mal genannt wurde.
Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Das ist Premiere.
So, aber die waren ja jetzt bei dem Pfandhaus.
Genau.
Und da mussten sie, oder sind sie gekommen, und der Werwolf hat Angst und ist weggerannt.
Ja, ich meine, was für ein Schisser. Ich meine, der rennt weg, nur weil dann Tatüta kommt, der rennt weg, nur weil die 3 da draußen ist. Der Pfandleier, die Stimme fand ich sehr, sehr schön.
Ja.
Also der hat auch sehr ruhig und auch mit denen gesprochen, hat aber auch nicht zu viel verraten von sich oder sowas, sondern, ja, ich kann ja gucken und was nicht noch. Also ich fand die Atmosphäre im Pfandhaus sehr, sehr angenehm.
Ja.
Das passte.
Und das kommt nach dem Pfandhaus.
Dann sind sie erstmal in der Pizzeria. Wo ich sagen muss, was den Sound angeht, ist es ein bisschen auf und ab für mich. Da fand ich allerdings die Hintergrundgeräusche gar nicht schlecht. Das mit dem Jubel klang zwar ein bisschen gekünstelt, aber gut, das war noch, man hörte auch, das waren teilweise wirklich Kinder, die da jubeln. Oder zumindest kam das so rüber.
Sollte es ja auch explizit sein.
Ja, ja, nee, klar. Aber halt von wegen, dass teilweise klang es halt nicht sehr
authentisch,
ja. Das ist das bessere Wort.
Ich kann jetzt sagen, vielleicht lag es an TKKG.
Nein. Will ich jetzt nicht sagen, aber.
Nein, ganz im Gegenteil. Mich hat es tatsächlich total glücklich gemacht, weil ich dachte so, Gabi, cool. Also ich habe mich so ein bisschen
das
gefreut.
Mädchen.
Ja, voll.
Ja, das Mädchen, was dann Lucille kennt.
Und dann kam Klößchen und so. Ich fand es gut.
Ja. Ja, ja. Ja. Und was die dann hinterher gesagt haben, was ja da passiert ist, ja, ja, wir haben uns darüber unterhalten und haben uns vollgefressen. Das war nicht dann, dass die wieder Bezug genommen haben auf dieses Pizza-Essen und das dann, wir haben reingehauen. Das fand ich, das war schön, dass so diese Schleife durch diese, ne, also diese Schleife durch dieses ganze Hörspiel, dass sie zum Schluss nochmal gesagt haben, wir waren ja am Anfang und sowas.
Das war sehr stimmig.
Ja, auf jeden Fall. Was mir dabei aufgefallen ist, und ich weiß nicht, warum mir das so aufgefallen ist, aber ich fand es komisch, die bekommen ihre Pizza und dann erst ihre Getränke.
Ja, weil sie das letzte Mal ja nur Getränke gegessen haben.
Getränke gegessen.
Oh Gott. Nee, aber die Kellnerin kommt ja vorbei. Hier sind eure Pizzen und eure Getränke kommen auch gleich. Das wäre das erste Mal, dass das Essen vor den Getränken kommt.
Ist eine Pizzeria.
Ja, trotzdem muss die Pizza erstmal gebacken werden.
Ja, aber vielleicht das Bier gebraut. Ah, nee, sind ja Kinderserie. Bier gebraut, dauert länger. Nein. Korn gebrannt.
Möglich. Cola. Ja, gut. Oder das ist so. Ich war einmal in meinem Leben im Pizza Hut damals, als noch in Krefeld Pizza Hut war, aber es ist lang, lang her. Und die hatten wirklich die Pizzen fertig quasi vorne und du hast dann quasi die Stückweise quasi bestellt und hast die quasi direkt auf die Hand bekommen. Da vielleicht auch nochmal eigentlich recht, auf der einen Seite recht schön eingebunden, auf der anderen Seite kommt das dann, wenn es später kommt, so ein bisschen aus dem heiteren Himmel. Mr. Sears, der Inhaber der Pizzeria, der dann einfach nur vorbeikommt, von wegen sagt, was, warum ist das so hier still? Und dann, ja, die fragen nur nach dem Mädchen. Ja, okay. Aber mehr sieht aber man
die,
von.
Man hätte die Story doch komplett rauslassen können, oder?
Das dachte ich mir auch.
Ja,
andersrum geht es ja darum, dass es um das Auto geht als Wiedererkennungswert. Und dann am Ende diese Kombination Autorot, 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 alles klar, deswegen wusste er Bescheid.
Aber ja. Sie erwähnen am Anfang nicht, dass Mr. Sears einen roten Audi hat.
Das ist richtig.
Woher weiß Peter das?
Ja, weil das ist wieder so eine Sache, wo dann vielleicht im Buch das steht.
Möglich, möglich.
Weil eigentlich hätten sie im Hörspiel alles rauslassen können und hätten einfach nur sagen müssen, den Herrn Sears komplett rauslassen können, sondern nur sagen können, ja, woher kommt das Geld? Das kommt bestimmt aus illegalen Dingern. Das hätte genügt.
Da sie ja auch in der Pizzeria jetzt nicht so viel Preis gegeben haben, also es ist jetzt nicht, dass die da die gesamte Lösung quasi davon besprochen hätten, dass Mr. Sears da mitgelauscht hätte, wäre das jetzt nicht tragisch gewesen, wenn die Pizzeria nichts damit zu tun hat. Natürlich, ja. Im Buch weiß man nicht, inwieweit halt Mr. Sears noch viel mehr in die ganze Geschichte verstrickt ist.
Das ist richtig. Aber im Hörspiel hätte ich, sagen wir mal, gesagt, lass den roten Audi, auch weil es ein schönes Auto war, 1988. Das war, glaube ich, da kurz nach dem Quattro, ne? Das war, ja, das war auch
wohl,
da, wo auch der Audi 200 war und sowas. Ne? Ja, oh, das waren schöne Autos. Der erste Runde, ne? War das, ne?
Ich kann nur sagen, dass ich in Kasachstan und Kirgisistan war und wir mit 8 Mann in dem Audi saßen.
Darum fährst du heute Audi. Naja, gut, aber wir machen ja hier keinen Auto-Podcast. Aber für mich hätte in dem Hörspiel diese ganze Pizzeria, böser Pizzeria-Audi-Fahrer nicht drin sein müssen.
Aber die Mafia.
Aber die Mafia hätte ja auch sein können, wenn er so ist. Da hätte er nicht der Pizzeria sein können, sondern hätte einfach nur sagen können, ja, das ist Geldwäsche. Ich kann dir ein Angebot machen, dass das keine Geldwäsche sein muss.
Beziehungsweise es hätte gereicht, wenn er Spielzeugimporteur gewesen wäre.
Ja, total.
Aber gut, also das ist jetzt
der
aber...
Der Pizzamensch soll Spielzeugimporteur gewesen.
Ja.
Mr. Sears.
Ja, natürlich.
Hat ja auch die RG Importers.
Genau. Und die Pizzeria ist die Möglichkeit der Geldwäsche gewesen.
Genau. Mhm. Wobei wahrscheinlich hätte sogar noch mehr hatte. Also,
aber ja, so der genau kommt Audi, das nicht raus. Ist teuer.
Aber im Hörspiel ist zumindest die Verbindung ein bisschen
mau.
Mau. Ja.
Naja, heute ist es halt eben das Dönerkartell, aber.
Damals war es noch die gute alte Pizzeria.
Obwohl in Duisburg waren eher die. In Pizzeria wurde geschossen, im Döner.
Ne, das war ja Hell's Angels. Das war
Moment, nein. In den vor ungefähr 16, 18 Jahren ist in Duisburg in der Innenstadt jemand in einer Pizzeria.
Ja, aber war das nicht mit Hell's Angels Mord und Prostitution?
Nein.
Und
nee, so? Das war damals noch was anderes. Das war ja dann hinterher in Hamborn, wo die sich auf dem Marktplatz beschossen haben. Boah, wo wohne ich eigentlich? Ich
komm nach Mülheim.
Nein, wir haben gerade aktuell 2 Todesfälle in Duisburg, Walsum und Dienstlaken und dafür sollte man eine Kerze anzünden. Gut, aber wir machen hier weiter und zwar wir sind von der Pizzeria weg.
Genau, zu der Wohnanlage am Cheshire Square.
Ja, das, da, boah, da muss ich rein. Da ist da, ne, dann kommt der Tütata, ne, und als erstes hörst du der Tütata und dann kommt der Werwolf da wieder angerannt.
Ja.
Und schubst die weg.
Und der hat mich geschlagen. Ich habe nur alle Zähne. Ja, ist alles okay. Ich meine, und er erzählt dann, er hat ihn geschlagen und sowas. Ey, wenn du jetzt aktuelle Folgen hörst, Ne, dann hörst du auch, sagen wir mal, den Schlag. Na? Und nicht so, er hat mich geschlagen. Und lebst du noch? Nein. Das ist ungefähr so, kam mir das jetzt gerade vor in dem Podcast.
Es hat aber auch die falsche Person erwischt. Es hätte Bob sein müssen.
Stimmt. So gesehen kriegt immer Bob einen auf den Deckel.
Ja, aber nein, so dieses Storytelling, das
ja.
Keine Geräusche dazu, keine Atmosphäre und dann wird nur gesagt, der hat mich geschlagen. Aua.
Er war's.
Aua.
War ich gar nicht.
Das war ungefähr so kindergartenmäßig. Du hast mich gehauen, mit einem Schüppchen gehauen. Aua. Und keiner guckt. Und dann guckt die Erzieherin, keiner guckt.
Diese Aktion machte gar keinen Sinn. Das ist das.
Ja,
also davon. Es sollte auf die Situation hinweisen, aber er hätte auch ganz woanders hinrennen können. Oder es hätte gereicht, wenn es hieß, ja, ich weiß nicht, wird überfallen vom Werwolf, der ist durchs Fenster abgehauen, keine Ahnung.
Ja, also ich habe es mir so vorgestellt, da das ja eine Wohnanlage mit Pförtner ist, dass da die umzäunt ist und die stehen ja momentan beim Pförtner und dass der halt da vorne aus dem Ausgangsbereich quasi raus ist und quasi die, aber ich hätte mit, nicht mit dem Schlagen, ich hätte da so, dass der die umgerannt hätte oder irgendwie mehr so umschrieben.
Ja, aber der hat die geschlagen.
Ja,
nein.
Beim Vorbeirennen.
Zum Glück geschlagen. Sind alle meine Zähne fest.
Ja, das ist...
Dafür hat mir der Pförtner gut gefallen, Mr. Evans.
Ja. Und ja, dann sind die ja, wann hast du, dann sind die ja zum ersten Mal in, da rein, ne?
Genau. Da muss ich noch eine Sache anmerken. Da kommt ja zum ersten Mal Lucille wieder und sagt dann so, ach, warum nennst du mich Lucille? Mein Name ist Ariane.
Naja, klar.
Und der Pförtner erzählt ihnen ja, dass sie das Haus von Mrs. Fowler quasi hütet, solange sie in Europa ist. Das Mädchen ist vor 2 Monaten weggelaufen. Das heißt, diese Mrs. Fowler kannte die nicht vorher.
Vielleicht
würdest
ist die auch die Mrs. Fowler erst seit 3 Wochen weg.
Ja, aber
und früher hat er einen Monat da gewohnt.
Würdest du jemanden einfach so auf dein Haus aufpassen lassen, die du nicht kennst?
Es gibt tatsächlich komplette Online-Geschichten, wo sowas angeboten. Ne? Housekeeper gibt es.
Und da kennst du die gar nicht, die kommen dann da rein.
Genau.
Das ist so wie Airbnb für Housekeeper.
Richtig. Und dann gegebenenfalls.
Airbnb kennst du ja manchmal auch nicht.
Das stimmt. Und dann bei Housekeeping ist das dann mehr noch, dass dann, ich weiß nicht, der Hund ist da und da muss eben der, mit dem Hund täglich Gassi gegangen werden oder
und,
so.
Und der Pool muss gereinigt werden und du darfst die Blumen gießen.
Genau.
Der Kühlschrank muss aufgefüllt sein.
Ja.
Inwieweit es das schon 1988 gab, keine Ahnung, aber...
Doch. Es gibt, glaube ich, doch sogar einen Film, der heißt Housekeeper, der ist schon aus der Zeit.
Ja, möglich. Es war mir halt nur aufgefallen, dass Ariana, wollte ich schon sagen, Lucille, halt schon seit einem Monat bei Mrs. Fowler wohnt. Was mir halt komisch vorkam. Dafür, dass er Mrs. Fowler, Ariane, gar nicht lange kennt. Aber gut, vielleicht hat sie auch ein Zimmer zu vermieten. Das kam jetzt aber nicht so rüber.
Vielleicht möchtest du auch lieber Leute, die du nicht kennst, gerade nicht dein Haus.
Ja, gut, das ist auch
also,
eine andere Sache.
Ich würde das nicht machen. Aber
ich würde beides nicht machen.
Na gut, wenn du jemanden hättest, den du vertraust.
Ich habe keine Leute. Nein, ich habe keine Freunde. Nein.
Nein. Eine Runde mit.
Möchtest du ein Gummibärchen?
Nein, möchte ich jetzt gerade nicht. Ja. Aber
jetzt muss ich doch da einhaken. Ich fand das tatsächlich unglaublich pädagogisch, wie dort gearbeitet wurde. Ja, ich habe ja auch eine Tochter, ich spreche mit ihr und so weiter. Und das fand ich echt gut.
Ja, auf jeden Fall. Und selbst, obwohl man das ja nicht mitkriegt, wie er mit ihr redet, weil das ja nur gesagt wird, dass er Wort hält und am nächsten Tag kann Justus dahin zu ihr. Das stimmt ja auch von diesem... Er hat Verständnis.
Genau. Er versteht die Situation.
Genau.
Ist empathisch.
Und zwar von beiden Seiten.
Genau.
Ja, er sagt jetzt nicht, lass die in Ruhe. Er sagt aber auch nicht, um Gottes Willen, die muss er weg. Sondern er sagt, okay, verstehe ich. Ich habe auch eine Tochter in dem Alter. Ich rede mal mit ihr.
Und umso besser fand ich dann tatsächlich dieser Aktionismus. Und das bestätigt, glaube ich, auch, dass die erst so 14, 15 sein muss. weil dann das Telefonat war und das untermauert alles, wieder dieses vorwurfsvolle, warum bist du gegangen, das Telefonieren macht ja gar keinen Sinn, so ja. Dieses ganz klischee-mäßige, pubertäre,
ihr versteht mich nicht.
Ihr versteht mich nicht und ihr wollt mich nicht
alle
verstehen.
Alle sind doof.
Alle sind doof, genau.
Obwohl, dann bin ich auch pubertier, ne?
Immer.
Jetzt sag nichts Böses.
Mir ist aber nichts im Kopf eingefallen, was spontan und schlagfertig ist.
Gut. Auf jeden Fall dieses Telefonat mit den Eltern. Mhm. Also, wie ist zum Telefonat gekommen? Ja, dann rufe ich eben meine Eltern nochmal an. Ne? Erst sagt sie, nein, ich bin keine Anderson. Also, ganze Zeit, wie ich Anderson gehört habe, jedes Mal, wenn ich an Anderson denke, denke ich an einen zugewachsenen Mund.
Mr. Anderson.
Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich einen Einspieler machen sollte, aber Fabian macht das nochmal.
Mr. Anderson, welcome to Rivendale.
Also, post@fragezeichen.de, wenn ihr nicht wisst, aus welchem Film, Teil 1 übrigens, welche Filmreihe das ist.
Aber wir besprechen hier drei Fragezeichen.
Ja. Gut, auf jeden Fall war ja das der erste Besuch.
Genau, eben zu dem Punkt, den du noch gesagt hattest, warum sie jetzt dann doch anruft. Ich fand es schon so, dass es war von wegen, deine Eltern machen sich wirklich Sorgen. Und sie das gar nicht so verstehen konnte. Ich hatte denen doch gesagt, dass es alles in Ordnung ist. Was wieder so ein bisschen auf eher ein junges Alter schließt, die nicht
genau.
Quasi weit genug denkt. Natürlich machen sich die Eltern Sorgen.
Was?
Da kannst du denen tausendmal sagen, nee, ist alles okay.
Das machst du auch mit 23 noch.
Ja, aber nicht in dem Ausmaß.
Doch.
Ja, der Thorsten macht es. Naja, und gut, und am nächsten Tag kommt dann Justus ja mit den Eltern und dann platzen ja erstmal die Party. An der Stelle muss ich sagen.
Aber der macht ja nicht, der platzt ja nicht die Party, er macht nur die Musik aus.
Genau.
Ja.
Und dann heißt es, du bist so gemein.
Wobei ich sagen muss, der Vater. Hat mir vom, als der Sprecher von dem Vater hat mir sehr gut gefallen. Der hat, also, der hat das gut rübergebracht, fand ich.
Voll. Und das passte ja auch, dass er dann eben gesagt
Charles
hat,
Charles Anderson.
Ich möchte wissen, Henry, wer das ist. Ich vertraue ihm nicht.
Genau.
Das stimmt schon. Das ist, hätte ich eben auch nicht, wenn da eine Dracula-Romanze gedreht werden soll.
Und meine minderjährige Tochter da mitspielt. Ja.
Romanze. Mhm. Nee, klar.
Moment. Dracula Mon Amour.
Oh,
das
Mon
war
Amour.
Der Titel.
Jetzt sag ich doch, das
Dracula
war ein FSK-18-Film, oder?
Kam mir gerade so in den Kopf. Ja, muss nicht, aber könnte.
Na, ist recht
Obwohl
einfach.
Obwohl Glitzervampire und Werwölfe, ich meine.
So, ich danke meiner damaligen Politiklehrerin. Zitat Anfang. Michael, du sollst in die Politik gehen, da wird man für Scheiße labern bezahlt.
Oder podcasten.
Dementsprechend
aber du bist nicht bezahlt.
Na, ist ja auch vollkommen okay. Aber ich darf hier einfach irgendwelchen Schwachsinn erzählen. Und zwar, die Vampire, die sind ja ewig jung. So, das heißt, selbst wenn sie 14 ist und dann gebissen wird, dann kann sie ja 200 Jahre alt sein. Als
ja, das war doch ein Interview eines Vampires. Da war doch auch.
Kirsten Dunst, ja.
Da war doch auch so ein. Ja, diese Kleine dann, ne?
Gespielt von Kirsten Dunst.
Ja, Entschuldigung, weiß ich nicht. Die dann immer ein Kind ist.
Ja, ja.
Forever young.
Und das war wieder ein anderer Film.
Auch schlecht. Die Musik. War immer schon.
Naja. Und dann kommt ja der Produzent. Craig. Craig McLean.
Auf Craig.
Ja.
McLean, wer ist McLean?
Nein, nicht John McLean.
Captain. Welcher Film war das?
Frag mich doch nicht.
Welche Serie war das?
Ich habe doch keine Ahnung von Filmen.
Schwarz-Weiß. Ein TK-Stift zum Beschleunigen. TK-Anspitzer zum Beschleunigen. Oder ein Bügeleisen zum Kurskorrektur.
Raumschiff Surprise.
Orion.
Ich dachte gerade mehr.
Raumpatrouille Orion.
Ja, John McLean dachte ich eigentlich eher mehr an Stirb langsam.
McLean, das ist. Gott, da sitzt man nur. Ich denke an Schwarz-Weiß-Filme, Raumpatrouille Orion. Du denkst an Stirb langsam.
Und der Michael versteht überhaupt nichts mehr.
Ey, das Einzige, warum ich einen Fernseher habe, ist, dass ab und zu mal einen Kinderfilm gucken kann. Oder geguckt wird. Ich bin da sowas von raus aus Filme gucken.
Das ist aber du hast schon mal Stirb langsam geguckt.
Du hast schon mal Raumpatrouille Orion
geguckt. Nein, habe ich nicht.
Ja gut, fairerweise, das hat nun wirklich die meisten Leute nicht geguckt, die in dem Alter sind.
Ich, zur Verteidigung, dafür habe ich es geschafft, Ghost Sitter innerhalb von 2 Wochen durchzusuchteln, alle 16 Staffeln.
Es ist ja auch cool.
Ja. Und ich brauche keinen Fernseher dafür. Grüße an Tommy.
Stirb langsam ist auch cool.
Na, oder wenigstens nicht der 4. Teil.
Ja, der 5. ist der schlechte. Der 4. ging noch. Der 3. ist hervorragend. Der 2. geht auch noch. Und der 1. ist auch hervorragend.
Aber ich muss nochmal sagen, wir sprechen hier 3 Fragezeichen.
Ja. Wie ist das mit dem Glasschädel?
Glas was?
Kristallschädel?
Das war Indiana Jones.
Ich weiß, aber den ist ja dein Lieblingsfilm. Serie.
Ja, ja. Der Serie. Wobei ich den 9. immer noch nicht gesehen hatte.
Gibt es einen 9?
Ja, dieses Jahr raus.
Aber die, da gibt es ein schönes Ding. Übrigens, Tommy hat ein schönes Bild gepostet aus Indiana Jones, wo er schön auf jemand draufschlägt. Ich sage jetzt nicht wen, aber das passt. Also das ist so mein Held gerade, das Bild passend zur Bayern-Wahl. Okay.
Keine Ahnung.
Machen wir weiter. Keine Politik.
Genau. Also der Produzent Mr. Anderson, Mr. Anderson ist der Vater, aber der Produzent McLean, da muss ich auch nochmal sagen, der Sprecher bringt das gut rüber, dass das so ein schleimiger Typ ist.
Rolf Jülich war das.
Genau. Und das macht er richtig gut. Also man versteht, warum dem Vater der Typ nicht geheuer ist.
Auf jeden Fall.
Und der Vater bittet ja dann auch die 3 Fragezeichen, dass die Morde die Lupe nehmen sollen.
Ja, aber du hast, weil wir hatten ja schon mal kurz angeschnitten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier im Podcast war oder ob das ein Gespräch vorher war, mit der Lucille, dass die das, ist die in dem Raum oder nicht?
Genau, das ist bei dem nächsten Punkt, wo sie ja dann zum Büro gehen von dem McLean. Der hat ja dem Vater die Karte gegeben und ich nehme an, der hat die dann den 3 Fragezeichen gegeben. Und dann machen sie sich ja Sorgen, was ist, wenn Lucy rausfindet, dass sie dem Produzenten hinterher spionieren. Und da war halt die Frage, als der Vater den Auftrag dazu gegeben hat. Im Hörspiel kommt es nicht drüber, dass sie den Raum verlässt. Du meintest ja noch, vielleicht hat die Mutter die beiseite genommen.
Ja klar, aber wenn du als Vater irgendwo hingehst mit einem Mädchen, mit pubertierenden Mädchen, wir sind ja im pubertierenden Alter, ich bin ja hier, wir sitzen uns ja jetzt hier im Kreis gegenüber und ich mache so Handbewegung, pubertierendes Mädchen, ne? Boah, ey, wir haben einen Podcast, wir haben ihr hört uns ja jetzt nur und die Handbewegungen sind alle nicht dabei. Vor allem die Handbewegungen immer zu diesen blöden Süßigkeiten hier, die der Michael immer mitbringt. Ja, du darfst dran.
Nee, ich wollte sie nur weiter von dir wegstellen, damit du nicht so in Versuchung kommst.
Nee, auf jeden Fall, wenn der Vater hat ja die Musik ausgemacht, dadurch die Party beendet. Ja. War ja dann relativ ruhig, aber ich kann mir vorstellen, bevor der Papa ausflippt, nimmt die Mama lieber die pubertierendes Mädchen aus der Gefahrenzone und dann kriegt sie, da möchte kein Vater dann dabei sein bei diesem Gespräch, weil dann kriegt Kind auch einen drüber. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Lucille nicht in dem Zimmer war.
Oder zumindest nicht in Hörreichweite.
Ja, oder in so weit abgelenkt von der Mutter. Gut. Weil meistens sind ja Eltern nicht, die meckern ja nicht rum, weil sie meckern wollen, weil sie böse sind, sondern weil sie Angst um die Kinder haben.
Ja, nee,
die Angst, genauso ist ja auch so, warum lachst du, wenn du gekitzelt wirst? Ja, aber warum lachst du? Warum bist du glücklich? Es gibt Untersuchungen Und zwar, wenn du merkst, dass du nicht angegriffen wirst, bist du erleichtert und lachst. Weil wenn du berührt wirst, ist ja ein Angriff. Ja, also einfach irgendwann der Krokodil knabbert an deinem Bein, aber wenn du merkst, ach nee, ist doch kein Krokodil, ist nur die Freundin, die da an deinem Bein dich kitzelt.
Was auch immer macht.
Dann lachst du dann, oder kitzelt, das Kitzeln. Oder ist dein Kind, was dich dann versucht zu kitzeln und du, na gut, das ist dann meistens Schauspielerei. Ja, wenn dann ein kleines Kind dann, gille, 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 gille und so, haha. Nein, nicht so. Was passiert denn nach dem?
Genau, sie kommen ja dann erstmal dann zum Büro von dem echten McLean.
Mhm. Ach und ja.
Dann haben wir erstmal ja noch die,
die dumme Tussi, die da sitzt und den Justus zur Sau macht, weil sie zu lange telefoniert. Weil er kommt ja, er geht ja rein, ist ja ganz nett, wartet, bis die Frau ihr Telefonat beendet. Und die so, ich telefoniere gerade.
Ja, ist halt eine genervte Sekretärin, hat viel zu tun.
Ja klar, du musst ja auch meistens die möchte gern Schauspieler abwenden, die da hin möchten, weil wie viel möchte gern Schauspieler oder wie viel
dann kommt da so ein möchte gern Schauspieler aus Kindheitstagen.
Ja, ab. Oder wie viel in Deutschland sagt man ja, ich studiere auf Germanistik auf Taxifahrer. Und in Amerika ist Schauspielausbildung auf Kellner, oder?
Ja, häufig.
Garantiert.
Auf jeden Fall.
Also so ungefähr. Also deswegen muss die Frau ja auch revolut Leute von ihrem Chef abhalten. Aber dann kommt der Chef ja raus.
Genau. Und das ist nicht der McLean, den Justus kennengelernt hat. Also von daher.
Also sind wir doch bei zwei McLeans, ne?
Genau.
Das sind zwei McLeans, ja klar. Ja,
es sind zwei McLeans. Einer ist nicht falsch.
Ja, einer ist Raumschifferin,
der
andere ist, es stirbt langsam und der dritte war.
Na, und in der Story macht das eben überhaupt gar keinen Sinn, wenn er dann eben die falsche Karte dem Vater gibt und sagt, ja hier, das ist mein Büro, wenn sie Fragen haben, dann rufen sie an.
Hier ist er dann noch blöder.
Das ist dumm.
Ja, macht keinen Sinn.
Nein.
Was sagt man dazu?
Mäh.
Ja, ich meine, wer bald mit Schafen aufwächst, aufwacht.
Naja, ist schon unclever. Wenn ich, das kriegt man aber jetzt so nicht raus, wenn er auf der Visitenkarte nicht nur eine falsche Telefonnummer drauf hat, nur die richtige Adresse. Aber das wird nicht erwähnt oder irgendwie auch nur angedeutet. Also von daher müsste man sich wirklich fragen, was wäre denn, wenn der Vater wirklich bei denen anruft? Ja, dann würde er ja auch von herausfinden, dass es alles Quatsch ist.
Nee, die haben ja gesagt, die haben kein Telefon, die haben ja nur eine Adresse.
Oder?
Ja, die haben ja gesagt, die wohnen ja so weit weg, dass die noch nicht mal das Telefon haben.
Ja, ja, da, aber halt, dass sie seiner Sekretärin Bescheid geben sollen, die kann sie erreichen. Oder zu dem Zeitpunkt hatten die schon den Entschluss gefasst, Lucille zu entführen. Frei nach dem Motto, jetzt kommt von die Eltern, haben sie gefunden, das wird zu heiß, wir müssen die irgendwo so wegschaffen, dass die mit niemandem redet. Macht nicht viel Sinn, aber könnte zumindest eine Erklärung sein.
Na, andersrum, wenn ich da das Geld sehe, ne, und ich weiß, alles klar, ich habe jetzt in das Gummi, in den Teddy, da ein paar hunderttausend Euro reingesteckt für einen Film.
Dollar,
wobei ich weiß auch nicht, wie teuer so ein Film ist, aber das wird schon
ein paar hunderttausend mehr, also 100.000 müssen es schon sein.
Genau.
Aber wie groß muss der Teddy sein, um 100.000 da reinzustellen?
Nee, und meine Vermutung wäre ja, ich packe mir, ich weiß nicht, schon mal die ersten 10.000, 50.000 Dollar in die Tasche. Den Rest kommt dann da rein. Und mit 50.000 Dollar kann ich auch mir ein Büro und eine Sekretärin für die Seriosität dann schon mal ein.
Wie eine Scheinfirma.
Ja.
Aber leg doch mal schon alleine dadurch, dass er einen Vampirfilm drehen möchte und im Werwolfskostüm durch die Stadt rennt.
Ja,
da siehst du schon
die cleversten.
Das siehst du schon fast so diese Alternative für Punkt. Okay, hat man nicht gesagt, wir machen keine Politik, aber egal. Gut, aber gehen wir mal einen Schritt weiter.
Genau, also sie finden dann ja heraus, dass halt McLean ein Betrüger ist und fahren ja dann mit dem Rolls-Royce zurück zu der Wohnanlage und versuchen ja dann Lucille zu erreichen und Mr. Evans hilft ihnen dann auch ins Haus zu kommen.
Ja gut, aber der ist ja total begeistert von dem Fahrzeug.
Wie eigentlich das jeder.
Ja, also ein goldener Rolls-Royce, den sieht man auch nicht jeden Tag.
Ein Rolls-Royce mit goldenen Beschlägen
ist ja immer noch was anderes wie ein goldener Rolls-Royce.
Ja.
Und der sind zum. Und deswegen, es ist ein Rolls, ist nun mal ein schönes Auto.
Ja, total.
Er fragt ja auch, das ist ein tolles Auto, hat Lucy das schon gesehen? Frei nach dem Motto, die würde da auch drauf abfahren.
Oh. Übrigens, ich habe letztens hier in Düsseldorf im Stau gestanden und ich wusste gar nicht, dass von Rolls gibt es jetzt so ein SUV. Und die sind 4 Stück an mir vorbeigefahren, links und rechts jeweils 2, so, die mich links und rechts überholt. Es sind schon große Autos.
Willst du jetzt auch einen haben?
Nein. Um den zu verkaufen? Ja, um mir ein vernünftiges Auto zu kaufen. Aber nein, ich würde gerne mal mitfahren. Ich würde gerne mal, so wie die drei Fragezeichen, mich oder wir drei würden, das wäre doch mal geil.
So eine Drei-Fragezeichen-Folge im Morten. Vom Morten
Transport. Ja, was ist denn, übrigens, wenn wir schon bei den Rolls sind, ne? Was ist das Besondere an der Folge? Die ganze Zeit wird Morten erwähnt.
Hat aber keine Sprechrolle.
Das stimmt. Er war heiser.
Er hat nichts zu sagen gehabt.
Ja, oder er konnte das Termin nicht einrichten.
Nein, schon klar, ne? Aber er hat dieses Mal nicht gesprochen.
Das stimmt. War mir auch aufgefallen, entweder weil
war nicht gebucht,
weil zu teuer. Ja, weil Morten für die Handlung nicht wichtig war, sondern nur, dass sie hin und her gefahren werden. Und klar, nee, das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, wenn
Skinny sie dann andere weniger auch nicht noch
erwähnt worden. Also
ja.
Kein Skinny.
Ja gut, aber der kommt ja jetzt auch nicht.
Eigentlich so häufig müssen wir mal wieder eine Skinny-Folge machen.
Das stimmt.
Ich habe mich auch letztens gefragt, ab welchem Zeitpunkt kam kein Skinny Morris mehr.
Post@pod.de klärt Michael auf. Im Bereich Skinny Norris.
Und dann kommt das blutige Handtuch.
Das blutige Handtuch. Was passiert? Blutige Handtuch. Ich meine, es wird nicht erwähnt, dass irgendwelche Schläge verursacht worden sind. Dass
vielleicht war es einfach Nasenbluten.
Nasenbluten hat ihre Tage gehabt oder hat einfach nur bös gesagt, hat sich beim Rasieren geschnitten. Das kann natürlich auch sein.
Oder? Ja, ich gebe dir insofern recht, es wird nicht irgendwie erwähnt, dass Lucille eine Kopfwunde hat oder so, dass sie sie niedergeschlagen haben und daher das Blut kommt. Es ist nicht klar, warum da ein blutiges Handtuch liegt. Das stimmt schon.
Vielleicht Zahnfleischbluten.
Nasenbluten.
Ja, Nasenbluten, alles möglich.
Zu gut gepopelt.
Ja, auf jeden Fall fand ich dann nicht schlecht, dass der Pförtner sofort lacht und ich rufe die Polizei.
Ja, das ist eine Nobelgegend, die einen Pförtner haben. Na, du kommst ja erst auf dieses Gebiet.
Ja, durch die
Pforte. Das heißt also, der muss eigentlich nicht direkt, und darum war auch relativ schnell die Polizei da, beziehungsweise wir haben ja nicht die Polizei erstmal gehört, sondern wir haben ja erstmal den Sound von Straßen von San Francisco gehört. Die Serie kennst du auch nicht, Michael, ne?
Nein, musst mich sehr anfangen.
Ey.
Also die ist aber ein Klassiker.
Du musst einfach mal nur bei YouTube oder irgendwo Straßen von San Francisco und einfach nur das Intro.
Junger Michael Douglas.
Ganz junger Michael Douglas. Und Knollennase.
Genau, aber mir fällt jetzt gerade der Name von dem Schauspieler nicht ein.
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber das war diese Sirenen, so typischer 60er-Jahres-Sound der Polizei. Das ist fast so wie Ghostbusters.
Ja, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ein Punkt, den ich hier jetzt noch auf jeden Fall als Bemerkung hatte, war, dann kommt ja auch sogar Kommissar Reynolds persönlich vorbei und erteilt den dreien erstmal eine Abfuhr.
Aber ganz schön heftig.
Ja. Und da hatten wir vorhin eben drüber ein bisschen diskutiert, dass das ein bisschen in Diskrepanz dazu ist, wie er am Anfang die drei ja gelobt hat und auch empfohlen hat.
Genau, das ist ein Vertrauensbruch. Das ist einmal so richtig in your face.
Ja, vor allem, dass er Justus nicht mal zuhört.
Ja, weil Justus hätte auch sagen können, ich weiß übrigens den Kennzeichen oder sowas.
Oder wir wissen, wer das war, oder?
Also, wie war das? Ist nicht Schizo, sondern ist
Bipolar.
Bipolar. Also, ist Kommissar Reynolds bipolare Störungen?
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist
eher, nein.
Stress?
Oder genervt? Sagen,
ein bisschen einfallsloses Drehbuch schreiben. Na, an der Stelle mussten halt die drei eine Abfuhr kriegen, damit sie dann für sich alleine weiterarbeiten. Und dann wird das einfach dann auf die schnelle Art geregelt, indem mir einfach gesagt wird, nee, ihr geht.
Und dann haben sie nichts.
Und dann haben sie erstmal keinen Einhaltspunkt mehr, das ist richtig.
Und aber ganz schnell wieder.
Ja. Ja, weil ja dann der Werwolf zum dritten Mal kommt und in die Zentrale einbricht. Und
aber,
die Tasche stiehlt.
Aber und das oft? Macht ja gar keinen Sinn, diese Tasche stehlen, weil die hätte ja eigentlich direkt am Anfang, nachdem angerufen wurde, überreicht werden müssen. Dementsprechend müsste es
den Eltern, meinst du?
Den Eltern oder zumindest der Tochter.
Stimmt, weil die sind ja direkt dahin gefahren, hätten sie eigentlich die Tasche mitnehmen können.
Genau. Deins. Und dann Folge abgeschlossen.
Ja, aber wie oft wird denn in diese Zentrale eingebrochen? Weil die haben einen geheimen Eingang. Manchmal ist die ganze Zentrale unterm
Gebrauchtwaren
vergraben. Manchmal wird es ja wieder ausgegraben, aber der Eingang ist immer ein geheimer Eingang.
Ja, vor allem auch die Frage, die wussten ja von Lucille, dass die Tasche bei den drei Fragezeichen ist. Und jetzt gut, gehen wir mal davon aus, dass der dann, sag ich mal, über irgendwelche Mittel dann herausfindet, dass die drei Fragezeichen ihre Zentrale quasi auf dem Gebrauchtwarencenter Titus Jonas haben. Aber wie zum Teufel hat der die Zentrale gefunden? Selbst wenn der Wohnwagen in dem Moment nicht vergraben war, aber die haben ja nicht groß ihr Logo am Wohnwagen aber stehen.
Werwölfe sind schnell und können riechen.
Ja, aber das funktioniert nicht, wenn du nur eine Maske auf hast.
Ah, vielleicht lag da Stroh.
Oh Gott. Bin ja Kindern umgeben. Aber
der war flach.
Der war.
Uiuiui. Nein, aber.
Wie war der 80-jährige, noch 100-jährige Geburtstag?
Ja. Gut, lassen wir es.
Ja.
Klären wir dich gleich auf.
Naja, aber auf jeden Fall, das war so ein Punkt, der mir auch komisch vorkam, ne, dass der Werwolf halt die Zentrale so einfach gefunden hat.
Gut, aber ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie oft werden Sachen aus der Zentrale geklaut? post@pod.de.
Mehr als einmal auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Naja, und dann.
Dennoch ist es ein Gamechanger in der Story, weil erst durch diesen Einbruch wurde klar, es handelt sich um den Teddy.
Genau, also zumindest wurde jetzt klar, es ging um irgendwas in der Tasche. Und Justus, ganz auch einigermaßen schlüssig, wie ich finde, halt, okay, es ging um den Teddy, weil auch das recht schlüssig, vielleicht ist etwas in dem Teddy. Und sie wissen ja auch nicht was. Sie spekulieren ja Geld oder Schmuck oder Rauschgift.
Ja, und da stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie du so geheimmäßig ein Auge reindrücken musst und dann kannst du den Kopf abdrehen oder so.
Am Ohr ziehen oder am Schwänzchen ziehen.
Naja, auf jeden Fall. Sie reden ja teilweise sogar davon, das finde ich ein bisschen
irritierend
von der Darstellung her, dass der Teddy ein Safe ist.
Ja, und deswegen meine ich ja.
Ja, ja. Wo man, ja genau, bei Safe denkt man ja, man muss irgendwie eine Kombination machen, damit der auf...
Genau, erst Auge und dann Kopf
ab. Aber der dreht so den Kopf ab. So. Ja, vor allem, der hat ja, ganz am Anfang haben sie ja den Teddy gefunden und die haben ja nicht gesagt, dass das ein harter Teddy ist, sondern einfach nur ist er ein Teddy.
Aus echtem Pelz.
Aus echtem Pelz,
genau.
Aber, und hinterher wird ja extra gesagt, ja, der ist nicht so weich wie normale, sondern hart. Wird ja irgendwann erwähnt. So.
Genau, irgendwann ja, verändert sich der Teddy.
Genau.
Sind wir doch in der Matrix. Ja, und ja, ja. Was passiert denn dann?
Dann gehen sie ja zu den Pelzgeschäften und klappern die Pelzgeschäfte ab. Und was ich inhaltlich da durchaus recht nett fand, war, dass auch gesagt wird vom Erzähler, dass sie schon beim zweiten Glück hatten. Weil auch das kann mal vorkommen. Ja, das ist nicht immer so, dass die erst 3 Tage brauchen. Sondern beim zweiten hatten sie Glück und der hatte die Teddys und die sind gestohlen worden.
Eigentlich hätten sie ja auch schon eine schöne Telefonlawine machen können. Wer hat ein Teddy?
Oh ja.
Wäre auch gegangen. Wer weiß, wo man diese Teddys kaufen kann.
Mhm. Eine schöne Klassiker-Einheit.
Ja. Aber vielleicht brauchten sie noch keine Klassiker bei Nummer 43.
43, ja.
Ja, bei 43. Da waren noch die Klassiker, da brauchten die keine Klassiker.
So gesehen nicht. Naja, aber auf jeden Fall. Das auch da, auch den Händler fand ich gut gesprochen. Kam auch gut rüber, fand ich.
Erik Filsen.
Mhm. Und der erzählt ihn dann ja auch. Und vor allem da auch eigentlich ganz gut gemacht, dass er ihnen erzählt, dass zweimal angebrochen wurde. Erst wurden die Teddys gestohlen und dann wurden die Geschäftsbücher und die Korrespondenz gestohlen.
Ja, warum das?
Doch, weil die ja festgestellt haben, dass ein Teddy fehlt. Einer wurde verkauft und dann mussten die Bücher stehlen, um festzustellen, wer den Teddy gekauft hat.
Richtig.
Okay, ja, stimmt. Stimmt. Aber was ich auch gut fand, dass der Pelzhändler erst nett war und dann hat er gemeint, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Und dann hat er auch gesagt, ey, ich bin fertig. Tschüss.
Naja gut, irgendwann hat er auch mehr wieder zu tun. Also das fand ich aber jetzt nicht unhöflich.
Nein, das war aber so, das war gut. Erst ja, so, ja, ich helfe euch, sagen wir mal 2-3 Minuten und dann muss ich weitermachen.
Ja.
War.
Ja, das kam gut rüber.
Also wir haben hier sehr, sehr viele positive Sachen.
Ja, nein, also insgesamt. Also gut, bei mir ist auch ein großer Nostalgiefaktor dabei, aber es ist jetzt keine, also es ist kein Todesflug.
Hast du die Folge Todesflug schon gehört?
Na klar.
Ah nein, unsere Besprechung davon.
Achso, das noch nicht? Nee.
Gut.
Du solltest das.
Solltest machen. Das ist sehr.
Hör ich dich wurde das erste Mal ausrasten?
Nö, eher sehr humoristisch.
Sagen wir mal so, es war ungefähr so wie der 80. Geburtstag. Wo ist der Alkohol? Ich hatte keinen Alkohol.
Ja.
Nee, und auf den 80. Geburtstag.
Genau. Und auch da eine schöne Sache jetzt in der nächsten Szene. Da entschließen sie sich ja erstmal, sich den Großhändler da anzugucken, RG Importers.
Also das ist der Pizzamensch, oder?
Genau, genau.
Dem Pizzamensch.
Das habe ich irgendwie gar nicht richtig mitgekriegt. Also RG,
also wie kann ich jetzt... Ricola Pizzeria, nein, das wäre EP.
Ricotta. Gorgonzola.
Ricotta Gorgonzola Importers. Ja. Spielwarenimporteur. Da kommt das ja mit dem roten Wagen. Und das ist halt genau der Punkt, den wir auch eben besprochen haben.
Es braucht gar keinen roten
Wagen. Mr. Sears, das wirkt so erzwungen. Dass das hier derjenige ist. Das kann im Buch vielleicht ein bisschen besser umschrieben sein. Im Hörspiel kommt es halt so ein bisschen von rechts außen, sage ich mal.
Na, die Thematik ist, wenn er einen tollen Wagen hat, dann weiß man, wem es gehört. Ich weiß auch, dass der Rolex-Händler des Vertrauens hier um die Ecke immer 2 schöne Porsche vor der Tür stehen hat. Und wenn da eben der Pizzeria-Laden ist mit einem wunderschönen roten Sportflitzer, dann aus weiß das eben auch.
Aus den 80ern.
Na klar, und da war das ja noch besonderer.
Mhm. Wirklich. Ja, aber wobei, was ich an der Szene schön finde, macht ja keiner auf und dann wollen sie da ans Fenster. Und ich werfe ja denen gerne vor, dass die keine Probleme damit haben, irgendwo einzubrechen.
Nee, aber dass Justus mit seinem dicken Bauch reinfällt.
Ja.
Das hätte auch dem Bob passieren müssen.
Nein, aber sagen wir so, er wollte ja gar nicht rein. Und fällt rein, weil er das Übergewicht, oder wie nennt man das?
Yippie. Ja, irgendwie so, ja.
Das
ist ein Kippfenster halt. Ne?
Ist ein Kippfenster, da kippt man rein.
Ist halt ein Kippbauch.
Ja. Aber wie gesagt.
Haben wir noch einen Kippwitz?
Ich werfe den ja immer vor, oder gerne vor, dass die halt kein Problem haben mit einzubrechen. Diesmal sagt Justus bewusst, nein, um Gottes Willen, wir wollen nicht da einbrechen. Wir wollen nur halt das Fenster öffnen, weil das so dreckig ist von innen. Wir sehen nichts.
Ja, ich habe mir gedacht, ey, die wollen nicht einbrechen. Wie geil.
Kein Dietrich.
Ja, kein Dietrich. Die wollten nicht, machen nichts kaputt, die brechen nicht ein. Sag ich so, bin ich hier in der falschen Serie?
Naja, aber gut, am Ende fällt er halt rein. Aber
er ist ja nicht eingebrochen, sondern
eingefallen.
Doch, eingebrochen schon.
Er ist eingefallen.
War ein Einfall.
Naja, und dann kommt halt auch das so ein bisschen erzwungen, aber das ist eigentlich eine typische Geschichte. Dann kommt natürlich Mr. Sears mit Revolver.
Ganz schnell weggesteckt.
Und dann müssen sie sich verstecken, aber wie gesagt, der geht.
Der Fall ist ja dann schon fast gelöst.
Aber wieso hat er dann auf einmal wieder so ein Ding? Weil der Herr Sears ist ja reingegangen. Hat er nicht dann auch die Teddybären gesucht? Hat die nicht gefunden und ist wieder abgehauen?
Nee, er hat ein paar Teddys eingepackt und ist dann wieder gegangen.
Im Nachhinein ist ja so, dass dann erzählt wird, dass im Nebenraum ganz viel Geld einfach offen da liegt.
Ja.
So, das heißt, hätte Justus den richtigen Raum geöffnet und hätte alles richtig durchsucht, dann hätte er eben den ganzen Haufen voll Falschgeld sehen müssen.
Ist ja kein Falschgeld.
Drogengeld.
Ja.
Also,
gewaschenes Geld. Gewaschenes Geld, ja.
Nee, ungewaschenes Geld.
Stimmt, in dem Moment ist es ja noch ungewaschen und durch den Import und die Verkäufe wird es ja dann reingewaschen.
Durch Pizza
und Teddybären.
Eigentlich müssen wir gleich Pizza essen gehen. Aber gehen wir mal weiter. Gut. Aber Justus ist ein Dieb und hat einen Teddy geklaut.
Wobei nicht erwähnt wird, dass sie den mitnehmen.
Das könnte noch richtig.
Aber der nimmt ihn doch mit raus. Der zeigt ihn doch den.
Der, das stimmt. Also da finden sie auch, dass die
lassen anderen dann lassen die den dann vor dem Fenster.
Schmeißen wieder rein.
Schmeißen wieder rein, was weiß ich. Aber es wird nicht weiter erwähnt, was sie mit dem Teddy machen.
Genau, aber den haben die jetzt erstmal rausgenommen. Also haben sie den aus dem Haus rausgenommen. Also es ist Diebstahl.
Ja, sagen wir mal ja.
Ich kann jetzt einfach nur auf Bobcast verweisen. Da wurde gefragt, wie viele Diebstähle und Verbrechen sind in den 3 Fragezeichen-Folgen vorgekommen. Also ich kann die Folge sehr empfehlen.
Wie viel waren es?
Kann ich dir nicht sagen. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, weil richtig schöne Einsendungen gekommen sind.
Ja, bei uns kommen ja relativ wenig Einsendungen, obwohl wir haben Einsendungen. Aber
dürfen mehr sein.
Dürften mehr sein, weil dann können wir auch mal wieder eine Postfolge machen. Also bis jetzt, wir haben gute Einsendungen und auch alle, die bis jetzt eingesendet haben, haben auch eine Antwort bekommen. Und alle Leute, die jetzt bei NRVision hören, post@pod.de.
Genau.
Genau. Ja, mach mal weiter.
Und dann,
also die haben jetzt den Teddy geklaut und dann im Mülleimer geschmissen.
Genau, und dann.
Sind die nicht bei Peter?
Ich überlege gerade, wie dann Peter, sag ich, sag mal auf von Peter. Peter sagt dann ja.
Ich hab dich beeinflusst, wa?
Peter.
P-E-T-A.
Peter, die nackt.
Ja, ich meine.
Die Veganer.
Die Veganer.
Ja. Nein, aber in dem Fall Peter. Sagt ja irgendwas von wegen, wir stehen ganz schön belämmert da und da kommt Justus ja die Eingebung, dass McLean gesagt hat, dass sie in den Bergen wohnen und Schafe hören.
Ja.
Und gut, ich kenne mich jetzt in der Gegend rund um Los Angeles nicht gut aus, aber anscheinend gibt es da
wenig Schafe,
sodass sie einfach nur in die Berge fahren, eine Schafherde finden und das nächste, also die nächste Behausung.
Sind halt alles Veganer dort. Ja, in 1888.
Nein, meinst du, die essen die ganzen Salate weg? Weil die meisten Tierstärken sind ja PS Pferdestärken. Nein.
Oh, aber der wieder schlecht. Bitte kündige beim nächsten Mal Witze an.
Witz. Bitte einreichen vorher.
Genau.
In dreifacher Ausführung.
Mit welchem Formblatt?
A38.
C4. Gut. Einreichen bei NRVision.
Ja.
Genau.
Naja, und dann fahren sie ja in die Berge.
Mit
dem Rolls Royce. Ja. Ist ja auch nachher quasi wichtig. Du darfst es auch sagen. Und sie finden dann ja auch Lucille.
Nachdem sie die Tür aufgebrochen haben.
Aber das finde ich in Ordnung, sie war ja eingesperrt.
Ja gut, aber sie ist eingesperrt.
Warum haben sie keine...
Leise, die sind drüben, wir machen jetzt die Tür auf, die schreien da rum.
Und warum nehmen sie nicht den Dietrich?
Ja, aber Lucille sagt ja, seid leise, die sind in der Nähe und die drei schreien ohne Ende rum.
Gebe ich dir recht. Gebe ich dir ein, absolut. Genau auch dein Punkt, Michael. Warum an der Stelle nicht der Dietrich?
Weil er den Rolls-Royce vergessen hat.
Ach so. Das kommt aber nicht ganz rüber.
Nee. Und dann passiert ein Schuss und hört Morton den Schuss und ruft direkt die Polizei.
Nein. Das ist ja eh so ein Punkt, wo die Folge so ein bisschen strukturell auseinanderfällt. Sie fliehen ja dann in die Kirche,
ja, aber
auf den Glockenturm, mit der Begründung, dahin können die uns nicht folgen. Meine erste Frage war, warum nicht?
Weil da die Spinne gerade das Netz gewirbt hat.
Falsche Folge. Falsche. Das ist, du bist noch in letzter Folge. Nee, aber halt, und dann läuten sie die Glocke, daher auch dann die Verbindung zur silbernen Spinne, die mir dann damals eingefallen ist. Und die läuten die Glocke, um von mir aus sie auch Morton zu alarmieren, falls er den Schuss nicht gehört hat. Okay,
aber sobald kommt die Polizei.
2 Sekunden, nachdem die Glocke läutet, kommt die Polizei.
Ja, Rüdermann, würde ich, wenn ich Morton wäre und ich höre einen Schuss, würde ich direkt die Polizei holen.
Naja, aber ja, das dann, muss ja okay, im Vorfeld dann, passiert
dann
sein.
Dann geben wir dem 30 Sekunden. Auch in 30 Sekunden schafft die Polizei das.
Ja, aber das ist ja, weil mir auch die Abstände zwischen alarmieren, Werwolf kommt und Werwolf rennt um, Polizei kommt, Glockengeläut, Polizei kommt, Schuss, Polizei kommt, ist mir alles ein bisschen zu eng.
Ich muss jetzt einfach mal einen Querverweis machen. Alle, die wissen wollen, wie das richtig geht, kann ich sehr das Hörspiel Kohlraben Schwarz empfehlen. Folge 2, und da ist es in Perfektion, wie man es macht, inklusive Frau, die sich ärgert, weil Mann weg ist und so weiter. Richtig gut.
Wenn man dann nicht den Wurm hat, ne? Und kommt schnell genug nach Hause.
Das ist was anderes. Aber wie endet denn die drei?
Also übrigens mal zu sehen, wir haben jetzt Ende 2023, Mitte 24 würdet ihr vielleicht in der gleichen Konstellation genau diese Antworten hören. Gut, wir machen weiter hier.
Genau. Auf jeden Fall, das war so ein Punkt, der mich auch gestört hat. Vor allem, dann hätte das ja einfach machen können, dass die halt versuchen, irgendwie die Tür einzuschlagen und nach kurzer Zeit kam die Polizei. Das hätte man ja auch dann über den Sprecher machen können. Irgendwie, das wirkte halt super unnatürlich. Das
zu schnell, meinst du,
ne? Die Polizei mehr oder
weniger überhastet.
Die war ja quasi schon auf dem Weg, bevor die da angekommen sind.
Die sind losgefahren, wie die auch losgefahren
sind. Ja, man hätte einfach eine richtige Dramaturgie aufbauen können. Ja. Ich weiß nicht, die sind oben und müssen noch sich verbarrikadieren. Genau. Und
Mortimer hat direkt beim ersten Schuss die Polizei angerufen.
Genau, das wäre ja auch vollkommen in Ordnung gewesen. Aber wie gesagt, so ein bisschen, ja, wie gesagt,
Spannungsbogen.
Spannung, Dramaturgie ein bisschen mehr rein. Dafür, was ich dann an der Folge wieder sehr, sehr schön finde, ist, dass sie am Ende bei Hitchcock sind. Und ihm quasi den Fall, quasi die Aufklärung mitteilen.
Ja, das ist ja so eine Classic, ne? Das heißt also, ja. Hitchcock haben wir in dem Moment zweimal. Einmal bei dem Telefonat der Frau.
Ja, als Anmerkung, ja.
Als Anmerkung, und zum Schluss haben wir wirklich nochmal Hitchcock.
Ja, vor allem finde ich für einen...
Also Peter Bassetti.
Peter Bassetti als Hitchcock ist ja der Erzähler in dem Moment. Und in dem Moment ist er nicht nur der Erzähler, er ist Teil der Handlung. Und das fand ich schön. Oder das fand ich
das Klassik.
Von den alten Folgen schön. Das kam mir leider gar nicht so häufig vor. Und das wertet die Folge für mich wieder ein bisschen auf. Vor allem, sage ich mal, macht auch Sinn, dass sie ihm nochmal genau erklären, was es mit den Teddys auf sich hat und alles.
Also oft ist ja in den alten Folgen Hitchcock ja auch der Auftraggeber.
Das ist richtig.
Das kommt auch vor, ja.
Ja, und das ist natürlich dann zum Schluss dann nochmal erklärt, jetzt hier Auftrag abgeschlossen, hier Report.
Mhm.
Aber die brauchten ja jetzt eigentlich bei Hitchcock keinen Report zu machen.
Nö.
Nee, also ich gebe dir insofern recht, das macht keinen Sinn, dass sie da hingehen und ihm da was erzählen. Aber das, trotzdem ist es schön.
Ja. Ja. Und da, was passiert dann?
Dann reden sie ja über den Fall. Lucille verspricht, dass sie die Schule abschließt.
Ja, und sagt Hitchcock, glaube ich nicht.
Ja, er sagt ja, eine echte Schauspielerin wird da nicht so lange warten wollen oder so
ähnlich. Ja, aber ja, ich sag mal, wir wissen ja, dass die Frau Petra Kaminski, ja, das war ja die einzige Folge, wo sie überhaupt mitgesprochen hat.
Mhm.
Also auch schauspielerisch war da nicht mehr viel zu finden, weil Media oder Google oder irgendwas.
Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich glaube ja mal.
Ich habe geguckt bei den drei Fragezeichen, dreifragezeichen.de, beziehungsweise dann auch noch geguckt bei drei Fragezeichen Wiki und sowas. Und da steht wirklich nur, dass sie nur da teilgenommen hat.
Mhm.
Die hat wohl die Ausbildung zur Schauspielerin nicht vollendet.
Na, das wäre jetzt mal was für den Andreas Fröhlich tatsächlich, wo man mal nachfragen kann. Okay. Für seinen Bobcast.
Ja, aber da haben wir ja noch ein paar Folgen, ne? Bis 43 kommt, oder?
Gut. Eine Anmerkung noch von mir, was das Cover angeht. Eigentlich finde ich die alten Cover fast alle durchgehend schön und das ist auch kein schlechtes Cover, aber was mich damals selbst als Kind schon immer irritiert hat.
Die Flügel.
Die Flügel. Da ist ein Werwolf abgebildet mit Fledermausflügeln. Ich meine, klar.
Solange kein Glitzer drüber war, war mir egal.
Ja, ich meine, du mit deinem Glitzer.
Nur im Mondschein.
Nur im Mondschein, genau.
Ich dachte nur in der Sonne.
In der Sonne
glitzern. Ich habe nie geguckt, ich weiß es nicht.
In der Sonne glitzern die. Aber auf jeden Fall, das soll wahrscheinlich eine Andeutung auf den Vampirfilm sein, aber als Bild macht es keinen Sinn, warum der Werwolf Fledermausflügel hat.
Vor allem hat der auch Krallen.
Das ist ein Vampir.
Also sagen wir mal so, heute ist der schlechte Witzecast.
Nee, ich habe mir bei der letzten Folge schon Ruhmpunkte eingehandelt.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich.
Eigentlich müssten wir so ein Bullshit-Bingo machen. Nein. Bei schlechten Witzen machen wir einen Strich.
Ich habe da eh gewonnen.
Ja und nein, ich dachte eigentlich, dann tun wir 50 Cent für irgendwie eine gute Organisation, zum Beispiel Peter oder sowas, irgendwo rein und dann...
Nee, das ist ja so gemein, da bezahle ich am meisten.
Ja, ist halt ja egal. Ist doch gut.
Gut,
Resümee.
Resümee.
Ja.
Wer fängt denn mit Resümee an, Michael?
Ich fange wieder an.
Ja, warum nicht? Du musst noch so einiges aufholen an Resümee. Wir sind ja seit 2012 dabei und du erst seit 2023.
Immer auf die kleinen, runden, dicken, ne?
Ja, immer auf die kleinen, dicken, ja.
Okay.
Weder dick noch klein.
Für mich, beim ersten Hören fand ich sie eigentlich recht smart, weil man sie leicht anhören kann und eben diese Rückschlüsse finde ich schön. Also das sind immer diese Rückkopplungsschleifen und dann denkt sich, ja, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn und im Nachhinein macht keinen Sinn, macht keinen Sinn, macht keinen Sinn. Dennoch finde ich, sie hat irgendwie was. Also ist nicht das Beste oder so, wo du so das Aushängeschild. Aber, jetzt bewusst ein Aber, für Nachtdienst ist es genau das Richtige.
Zum Einschlafen.
Ja, genau. Und das ist eben so auch mein, ich würde so 6,5 Sterne.
Nein.
Ach, keine halben.
Pups,
keine nein, halben Sachen.
Nein, die Wertung kommt immer, nachdem alle ihre Rezensionen.
Ach, Entschuldigung. Haben.
Piep. Gut, schneide ich durch. So, da Michael wieder mal seine Punkte gegeben hat und eigentlich gar nicht weiß, was wir seit 2012 hier machen, macht der Fabian jetzt seine Rezension, ohne Punkte zu vergeben.
Also auch mir gefällt die Folge immer noch gut. Bei mir ist definitiv ein großer Nostalgiefaktor dabei, weil ich die als Kind auch wirklich gehört habe auf Hörspielkassette. Und die Folge hat auch viel Gutes. Die Handlung gerade zu Beginn ist richtig gut. Und wie du auch mal sagtest, mit den Rückschlüssen und dass alles in sich erstmal auf den ersten Blicken Sinn macht, auch das ist gut. Wenn man sich dann kritisch die Sachen hinterfragt, fällt die Folge definitiv ein bisschen auseinander. Da ist gar keine Frage. Und technisch, wie gesagt, die Werwolf-Geräusche fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Und auch nicht alle Sprecher waren der Hammer. Wobei auch einige sehr gute dabei waren, ohne Frage. Also der Pförtner oder auch der Pfandleiher. Oder auch der Mr. Anderson. Mr. Anderson, ja. Und zum Durchhören ist es eine nette Folge. Wie gesagt, das Ende ist, finde ich, das Schwächste an der Folge. Einfach mit dieser Plötzlichkeit, dass die Polizei mehr oder weniger schon da ist, bevor sie quasi um Hilfe rufen, fast schon. Aber bis dahin eigentlich auch durchgängig. Eigentlich sehr schön. Und wie gesagt, bei mir hat definitiv auch ein dicker Nostalgiefaktor, aber es ist auf jeden Fall keine schlechte Folge.
Thorsten, wie findest du die Folge?
1988 habe ich alles andere gemacht, aber keine drei Fragezeichen gehört. Das bedeutet, ich habe diese Folge erst in den 2014, 15, 16 gehört. Da, wo wir dann mit den Fragezeichen angefangen haben, und da habe ich nämlich, bin ich hingegangen und habe mal irgendwann chronologisch alle Folgen angefangen, von 0, von 1 hoch anzuhören. Ich habe noch nie die Folge 150 gehört. Da bin ich nämlich irgendwann gestoppt. Aber für mich ist das keine Nostalgiefolge, weil ich sie als Kind gehört habe. Da war ich also schon zu alt. Ich weiß aber, dass die in die Nostalgie reingehört, schon alleine von dem Alter der Stimmen. Und dadurch, auch wenn ich die Folge von damals nicht kenne, ist sie trotzdem eine der Folgen, die zur Nostalgie gehören.
Allein schon wegen Kommissar Reynolds
und Hitchcock. Genau, und ja. Hitchcock. Und das ist alles schön. Man erinnert sich an eine Zeit, die eigentlich vor der Zeit war. Und man erinnert sich an seine große Adidas-Tasche, wo die ganzen Kassetten reingeschmissen waren und sowas. Schlimm. Aber egal. Wir haben ja die Spotify gehört. Und dadurch, wie wir gerade schon mal erwähnt haben, die grottenschlechte Musik. Die war mehr als übel. Die ganze Geschichte ist eine schöne Geschichte. Also mir hat sie gefallen. Die Plots, das heißt also die Zeitabläufe, sind einfach nicht gut. So, wir wollen Hilfe schreien und schon bei dem I ist schon die Polizei da. Ne, ist meist so Minority Report, ne, so ungefähr. Wenn denn einer noch den Film kennt.
Den kenne ich.
Den kenne ich.
Na, immerhin.
Immerhin, wenigstens ein Film aus den frühen 90ern. Mir hat es gefallen. Mir hat es insgesamt gefallen. Die Geräusche waren nicht berauschend. Ich habe vorher und später wesentlich bessere abgemischte Folgen gehört. Es kann natürlich sein, dass die auf Kassette teilweise drauf waren, wie zum Beispiel die Karte. Es kann auch sein, dass noch ein paar andere Sachen drauf waren, die ich nicht gehört habe. Wir waren auf einem Schrottplatz oder Wertstoffhof und haben kein Flexen gehört. Wir haben Tante Mathilda auch nicht gehört.
Nee. Kenneth auch nicht, aber ich fand es schön, dass Kenneth wieder erwähnt wurde.
Ja, aber der Papagei. Aber Blackie.
Ja, Blackie hat sogar noch ein, na, hör endlich auf.
Ja.
Und sagen wir mal so, ich habe die Folge jetzt 2,5 Mal, fast 3 Mal gehört. Ich fand sie nicht übel, beim 3. Mal zu hören. Also manche Folgen, die wir besprochen haben, so.
Die ziehen sich.
Der Kinofilm.
Okay, den mache ich mal aus. Aber das sind so manche Folgen. Und das war jetzt nicht so. Das heißt, man konnte die auch ein paar Mal hintereinander.
Das ging super, ja.
Und auch wenn wir vorher eine andere Folge angefangen haben. Aber egal. Meine Punkte fange ich nämlich jetzt mal an. Mhm. Die Karte wurde in Spotify nicht übergeben. Nostalgie, ja. Wir haben eine ganze Menge Fehler drin gehabt. 6, 7.
Hä?
Fabian, wie findest du?
Ich bin da ganz beim Thorsten dabei, teilweise aus anderen Gründen, aber auch für mich. Ist eine schöne Folge, man kann sie problemlos hören. Mit 50 Minuten sogar für damalige Verhältnisse ziemlich lang. Ja. Aber sie kommt einem nicht lang vor, sie ist nicht langweilig oder so, sie hat auch keine großen Längen. Nee. Und halt, ja, viele Sachen, die, wenn man kritisch drauf guckt, sind problematisch, aber andere
das
Sachen
machen wir ja hier.
Plus die Nostalgie. Und bei mir, ich bin nämlich auch bei 7 Punkten.
Und jetzt darfst du Punkte geben.
Jetzt darfst du.
Und ich gebe sehr gerne Punkte. Ich gebe 6 Punkte, weil ich die Folge gut finde. Und einen Bonuspunkt, weil Gabi und Klößchen mitspielen. Dann bin ich auch bei 7.
So, dann sind wir bei 21 Punkten.
Mhm.
Ich wünsche euch da draußen viel Spaß beim Hören. Wenn ihr einen Folgenwunsch habt, post@pod.de. Hört mehr NRVision, hört insgesamt mehr Podcast. Und schöne Grüße nochmal zum Schluss an die Redaktion, beziehungsweise an der
Produktion von podcaststudio.nrw.